Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Na Alex, was meinst du, was könnte das sein? Geht noch weiter. So, jetzt bist du dran. Was war das, mein Freund?
Ist das der neue Joker, der da wahnwitzig in seinem Film
kombiniert.
Lacht?
Ja, also ja, ich war zwar nicht geschminkt im Mestalla, aber die Lache hat mich tatsächlich auch ein bisschen sehr an den Joker erinnert. Ihr habt gerade so gesehen, alle gehört die letzten Sekunden des Spiels von Real Madrid beim FC Valencia. 95. Minute, Karim Benzema macht doch noch das 1:1 und irgendwie fand ich das, ich kann es mir nicht erklären, aber ich fand es so witzig, dass ich echt schreien musste und lachen und bin halb vom Stuhl geflogen und das Video ging ziemlich viral. Aber du hast es erkannt, denke ich mal jetzt.
Das wird dich nicht überraschen, ich fand es nicht so witzig.
Nee?
Komisch. Komisch. Ich habe das Spiel auch live geschaut, wenn auch nicht im Mestalla, sondern vom Sofa aus. Aha. Und ich war nicht ganz so amüsiert, ob dieses Ausgleich ist.
Ja, auch deswegen vielleicht, habe ich mir schon gedacht, weil der Alex daheim auf dem Sofa sitzt und sich schon die Hände reibt und mit einem Punkt hat Barca doch den Spieltag so gesehen für sich entschieden. Aber nein, Real hatte dann doch noch eine Antwort. In diesem Sinne, schönen guten Tag, guten Morgen, hallo da draußen, hier
Hola,
bei Tiki-Taka, eurem La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und ich, Alex, ich glaube, das wird mal wieder eine volle Folge mit 2x V oder 2x F.
Volle Folge mit V und F. Ja. Übrigens, bezüglich zu Benzema möchte ich noch ein Wort loswerden. Ob die jetzt Punktgleichheit in den Klassiker gehen oder nicht, ist mir persönlich recht egal. Ich habe es eher aus dem Blickwinkel der Psychologie betrachtet. Mhm. Denn dieser Last-Second-Treffer Real Madrids ist natürlich psychologisch gesehen ein richtig dickes Ding für Madrid. Ne? Also das tut denen richtig gut, das gibt ihnen Auftrieb, das gibt ihnen Selbstbewusstsein, wohingegen eine Niederlage natürlich die schlechtestmögliche Generalprobe gewesen wäre. Also aus diesem Blickwinkel habe ich es betrachtet, deswegen hat mich das Tor so genervt.
Da hast du mir auch jetzt einiges vorweggenommen, das hätte ich später auch noch gebracht, vor allem auch der Gegensatz, denn Barcelona hat ja so gesehen eine Führung aus der Hand gegeben, in der 65. Minute, als das 2:2 fiel, also gar nicht so spät, aber trotzdem eine gefühlte Niederlage, eher 2 Punkte verloren und Real geht halt mit Kopf nach oben und 1 Punkt gewonnen und wow, wir sind in eine super Truppe und deswegen, ja, bin ich da auch ganz zufrieden, wie dann so dieser 17. Spieltag verlief. Und liebe Zuhörer, hallo nochmal. Wir haben bei dieser Folge, das ist jetzt schon unsere 18. Episode von Tiki-Taka, werden wir euch 3 große Blöcke vorstellen. Wir werden im ersten Block ein bisschen vielleicht mal versuchen, schneller über den Spieltag zu gehen. Dann im zweiten Block natürlich war heute am Montag, wir nehmen abends auf, war das große Thema natürlich Champions League Auslosung. Alle 7 Spanier sind weiter in Champions und Europa League. Da werden wir kurz drauf eingehen, gucken, wen Barca und Co. so im Achtelfinale erwarten. Und dann natürlich nochmal ein ganz großer 3. Block zum Abschluss. Am Mittwoch ist es soweit, 20 Uhr. Ihr wisst, das Spiel mit dem spanischen lustigen Namen, übersetzt Klassiker. Also da werden wir, Alex und ich, ich glaube, ich habe auch ein paar noch Dinge, wo ich dich, glaube ich, ein bisschen noch reizen mit kann. Und wir hatten ja auch noch einen kleinen Cliffhanger bei der letzten Episode, aber da kommen wir dann später drauf.
Genau, ich würde auch sagen, wir sprechen später über den Klassiker und machen jetzt mal generell La Liga.
Genau. Barcelona und Real Madrid nach so gesehen 16 Spielen für die beiden erst immer noch punktgleich vorne, also überraschend, dass dann doch beide gepatzt haben in ihren Generalproben. Natürlich für beide anstrengende Aufgaben. Barcelona war ja schon Samstagnachmittag im Anoeta im Einsatz und hat da ja auch schon die letzten Male hin und wieder mal Federn gelassen bei Real Sociedad. Und so war es am Ende ein 2:2, obwohl das zwischendurch mal ganz flüssig lief, glaube ich. Tore von Griezmann, schöner Lupfer, dann von Suarez, Messi schön rübergelegt. Da haben sie dann plötzlich 2:1 vorne gelegen und es hätte, glaube ich, noch irgendwie ein Tor folgen können. Also es hätte fast reichen können für die 3 Punkte. Aber dann hat doch noch auch Ter Stegen da eine unglückliche Figur gemacht beim 2:2. Oder wie sahst du dann die Szene, Alex?
Grundsätzlich hat La Real für mich zwei Geschenke bekommen. Das erste ist ein Geschenk meiner Meinung nach des Schiedsrichters. Für mich reichte das nicht aus für einen Elfmeter, werden wir gleich thematisieren. Das zweite Geschenk, du hast das richtig angesprochen, ist zumindest ein halbes oder ein Dreiviertelgeschenk von Ter Stegen, denn er sah nicht glücklich aus, er patscht den Ball nach vorne. Meiner Meinung nach muss er ihn fangen, muss ihn festhalten. Er hatte aber, so habe ich es gesehen, gar nicht die Intention, das überhaupt zu tun, sondern er wollte ihn, wie gesagt, wirklich da wegbaggern, wegpatschen, wie auch immer man das bezeichnen will. Ja, und macht das halt genau vor die Füße von Alexander Isak dementsprechend. Ja, auch da ein Geschenk des Torhüters, also zwei geschenkte Tore.
Na, ich würde da Ter Stegen fast schon eher ein bisschen in Schutz nehmen, weil der Ball wurde noch leicht abgefälscht, sprich vielleicht Ter Stegen war darauf eingestellt, stehen zu bleiben, war nicht auf einen Sprung vielleicht eingestellt und dann wurde eben der Ball direkt nach dem Abschluss doch noch abgefälscht, ging in die Mitte, also muss er sich dann doch noch lang machen, kam gerade so hin, sonst wäre es vielleicht auch noch ganz anders ausgegangen, wenn er nicht hingekommen wäre, dann steht halt der Mittelstürmer blöderweise auch ein bisschen ungedeckt da. Ja, eine halbe Schuld am Gegentor kann man glaube ich schon sagen, aber im Internet hat man ja gelesen, Torwartfehler, so krass hätte ich das jetzt nicht abgestempelt, war halt unglücklich durchs Abfälschen. Aber ja, du sagst, und du hast auch getweetet, das habe ich nochmal rausgekramt, den ersten Elfmeter hast du als Joke bezeichnet, sowas, was ein Soft-Penalty passiert bei jeder Ecke, hast du geschrieben. Aber ich finde da schon, dass Busquets, sein Arm war immer angewinkelt, der hat ja Llorente da dran gehindert, dass er zum Ball geht, dass er abheben kann. Und das war einfach nicht nur ein ausgestreckter Arm von Busquets, so ein bisschen auf der Schulter gelegen, sondern wirklich mit der prallen Hand auf der Brust angewinkelt, gebeugter Arm. Schon mit richtig Druck hat dann Llorente da festgehalten. Also für mich war das, gibt's da gar nichts eigentlich zu diskutieren. Ich war da fast überrascht. Ich konnte das Spiel nicht sehen, habe danach die Highlights gesehen und war auf das Schlimmste eingestellt, den schlimmsten Skandal, den neuen Aufreger des Tages bei Tiki-Taka. Aber ich muss sagen, nee, das muss man so konsequent pfeifen. Und jetzt kommst du.
Findest du?
Ja.
Also der Kollege Llorente war es, ne?
Ja, Diego.
In den ganzen Frames davor sieht man, wie sich beide gleichzeitig an den Armen, / Schultern und am Trikot gegenseitig halten. Also Busquets zielt quasi an seiner Brust am Trikot und Llorente zieht an Busquets Ärmel, würde ich jetzt mal sagen, oder hält seinen Arm fest, wie auch immer. Also es ist für mich tatsächlich dieses typische Behaken und in dem Fall geht es sogar von beiden Spielern aus, mit dem Unterschied, dass Llorente halt eine Millisekunde früher loslässt und Busquets eben diese Millisekunde länger festhält. Und der Schiedsrichter sieht natürlich, wie dieses Trikot dann gespannt ist, ne? Das ist das Problem, aber wie gesagt, wenn man sich die komplette Situation, also in dem Fall ansieht, vom Moment aus, in dem die Ecke in den 16er getreten wird, sieht man halt wirklich, wie quasi 70% von 100% der Flugbahn sich beide Spieler festhalten, beharken, ziehen und zerren. Ja. Und deswegen ist es für mich
aber
kein so ein Elfmeter.
Die Hand eher an der Schulter und Busquets halt wirklich auf der Brust mit Arm.
Aber genau Arm. Deswegen sage ich ja, genau diese Szenen gibt es bei jeder Ecke. Also es war nicht so, dass der eine den anderen 100% umklammert, festhält, wie auch immer, und der andere nichts macht, sondern es ist dieses typische Behaken mit einem Ticken mehr von Busquets, aber für mich ist das noch nicht ausreichend für einen Elfmeter, vor allem eben, weil Llorente auch Ähnliches gemacht hat. Also für mich ist es ein Soft-Penalty und der Joke ist dann tatsächlich, was eben am Ende passierte bei Piquet, weil das ist für mich eine sehr ähnliche Situation und da gab es eben dann keinen Elfmeter, in der anderen Situation schon. Ich finde, das ist dann mit zweierlei Maß messen und aus meiner Sicht zweimal nicht Elfmeter geben wäre für mich die korrekte Wahl gewesen. Also ich würde auch beim Piquet keinen Elfmeter gegen mich wollen oder für mich wollen, aber eben den Busquets-Elfmeter auch nicht. Ja, und deswegen dann Joke quasi in dem Sinne, weil es eben für mich super vergleichbare Szenen waren, die eben zweimal anders vom Schiedsrichter oder vom VAR interpretiert wurden.
Na gut, du sagst, Llorente hat bei der ersten Aktion mit Busquets genauso viel gezogen, das sehe ich anders, aber wiederum dann bei der zweiten Aktion sehe ich eben, das war dann ja kurz, war schon die Nachspielzeit, wo dann eben auch Llorente im eigenen Strafraum Piquet festhielt, das war auch ein Kann-Elfmeter, das war eher für mich ein Kann-Elfmeter, der andere eher ein Muss-Elfmeter, weil ich da gesehen habe, dass Piquet ja schon so halb in der schrägen Luft ist, schon halb fällt und genauso auch, es gibt da ein Bild von einer Kameraeinstellung, wo man die Trikotnummer von Diego Llorente, die drei, gar nicht mehr sieht, weil Piquet da auch schon so sich reingebissen hat in das Trikot und ihn damit runterreißt. Ja. Also das war da für mich eher, kann man geben.
Ich sage ja, in beiden Szenen ziehen jeweils beide Spieler am Gegenspieler und genau deswegen ist es für mich ein typischer No-Call. weil eben Aktionen von beiden Spielern gegen den Gegenspieler ausgehen. Wie gesagt, eben in Realgeschwindigkeit hätte ich auch bei Piqué auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Also muss ich echt sagen, ich hab vor dem Fernseher da keinen Elfmeter gefordert oder irgendwie gedacht, dass es einen Elfmeter geben sollte oder müsste. Aber wie gesagt, wenn ich eben die eine Szene dann mit der Szene an Busquets vergleiche, finde ich, sollte man die Szenen gleich bewerten und eben nicht unterschiedlich. Und das ist für mich der Aufreger an dem Spiel.
Okay. Ja. So gehen dann die Katalanen mit einem eher schlechten Gefühl aus diesem Spiel, aus dem Anoeta. Haben auch jetzt schon 20 Gegentore in der Liga. Mhm. Das ist so gesehen in diesem Jahr 1000. Ich habe da die Statistik, glaube ich, wieder vom Petrito. Die gab es nur zweimal. Bei Barcelona, dass man noch mehr Gegentore zum jetzigen Zeitpunkt hatte. Das waren einmal 2000 und 2003 mit 24 und 21, aber 20 Gegentore nach jetzt erst 16 Partien ist schon eine Nummer auch und zeigt auch, dass da die Katalanen zu schlagen sind, zumindest hinten. Wenn die vorne vielleicht mal nur ein, zwei Tore machen, dann geht da auch was für Real Madrid am Mittwoch.
Übrigens auch im Spiel gegen La Real war es so ein bisschen Spiegelbild der Saison, wenn man so möchte, quasi in einem Spiel kulminiert, denn Bas hat seine zwei Gesichter so ein bisschen gezeigt, wenn man so möchte. In der ersten Halbzeit wurde ihnen mal wieder auswärts, wie so oft, der Schneid abgekauft gegen einen bissigen Gegner, der anläuft, der presst, der mutig ist, der laufstark ist, kam Barca wirklich nicht oder konnte sich nicht durchsetzen, kam nicht ins Spiel, aber sie haben halt trotzdem diese krasse individuelle Klasse. Ja. Man hat es nämlich beim 1-1 gesehen und beim 2-1 dann für Barca, dass sie sich trotzdem daraus dann befreien können und eben dann auch aus dem Nichts auch wirklich entscheidende Tore schießen können. Denn für mich war das 1-1 sehr, sehr überraschend.
War jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, dass Griezmann so ab der Mittellinie geschickt wird und dann einfach mit seiner Schnelligkeit nicht mehr einzuholen ist und dann
das ist souverän halt, das, abschließt. Was ja auch die Gefahr ist. Ne? Ja. Du musst gegen Barca so spielen, meiner Meinung nach. Also La Real hat das wirklich super gemacht. Bissig, Pressing, laufstark, all diese Tugenden, die man eben gegen Barca braucht, auch mit Mut spielen, ne? was wir ja beispielsweise beim BVB so bemängelt hatten, dass die so viel Angst hatten, ne? Und so defensiv agiert sind. Das hat La Real richtig gemacht, aber eben du entblößt natürlich dann ein bisschen die Hintermannschaft, wenn du so aufrückst. Und da ist natürlich dann die Gefahr, dass Busquets kann die Bälle spielen, Messi kann die Bälle spielen, sogar Lenglet kann mittlerweile lange Bälle spielen, Piqué ja eh. Da kann Griezmann schon mal entwischen. Also so hat man gesehen. War schon interessant taktisch, ne? Ja, so ein bisschen.
Klar, okay. Machen wir weiter mit Real Madrid. Das war dann das Partidazo am Sonntagabend, das Spitzenspiel des Spieltags im Mestalla. Für mich das erste Mal, ich habe es in meinem Livestream danach mehrfach wiederholt, wie unglaublich steil das Stadion ist. Also wirklich beeindruckend. Ich habe mich riesig drauf gefreut und es war wirklich so, wie ich es mir erhofft hatte. Auch stimmungstechnisch natürlich sehr viel Hass gegenüber den Madrilenen, was so seit 98 Mijatovic-Transfer und dem Finale 2000 in der Champions League da gekeimt ist. Also man hat da schon gespürt, Madrid ist hier nicht so willkommen, hat auch von den letzten jetzt 6 Gastspielen im Mestalla nur eines gewonnen, das war mal ein 4-1, wo noch Ronaldo gespielt hat, aber jetzt wieder fast eine Niederlage, aber die Serie ist immerhin die jetzt Real Madrid 11 Spiele hintereinander ohne Niederlage, dank Karim Benzema, der da eben noch in der 95. Minute dann zur Stelle war und eigentlich einen guten Auftritt, einen konzentrierten Auftritt, wo es auch darum ging, erstmal dem Gegner abprallen zu lassen, sich müde die Hörner abstoßen zu lassen, wo es erstmal darum ging, das haben auch wieder Kroos mit einem tollen Auftritt, Valverde wieder sehr bemüht in vielen Zweikämpfen sehr, sehr, sehr präsent, auch sehr intelligent, wann er wohin geht und dann Benzema vorne wieder irgendwie zur Stelle mit einem Tor und auch 6 Keypässen, also der hat eine überragende Saison bislang und da war auch mehr ein Punkt absolut verdient, auch wenn es natürlich sehr spät und sehr dann noch glücklich zustande kam, auch dank einem großen Torhüter, der sich da irgendwie hochschraubt und irgendwie noch den Ball behaupten kann mit seinen 3 Metern im Strafraum, aber Zidane sagte, man hätte sich mehr verdient gehabt, dem stimme ich zu, aber der Sieg ist schon dieser Punkt ist für die Moral sehr wichtig.
Auch da hat man übrigens wieder gesehen, welche zwei Gesichter Valencia hat, die auch in der Anfangs, keine Ahnung, halben Stunde, 20 Minuten sehr passiv agiert haben. Da war Real wirklich klar am Drücker, das war mir wieder zu passiv. Also auch aus neutraler Sicht einfach, ich wünsche mir das ja immer, dass Mannschaften nicht so ängstlich agieren, vor allem daheim, ne? Da gibt es ja eigentlich keinen Grund gegen die großen zwei. Aber in der zweiten Halbzeit hat Valencia das Gegenteil gemacht. Da haben sie dann gepresst, da haben sie Druck gemacht, ne? Da haben sie mit Willen und Mut und auch Selbstbewusstsein gespielt. Und da hast du gesehen, was eben gehen kann gegen die Großen. Mhm. Und da haben sie auch in der Phase ihr Tor geschossen. Ne? Das war quasi ihre stärkste Phase so rund um die...
Ja, ich glaube, Courtois hat vorher noch ein 1:1 sich durchgesetzt gegen Ferran Torres, glaube ich, wo er mal die Beine noch zusammenbekommen hat, aber dann in der 78. Minute stand dann doch irgendwie Carlos Soler, der Torschütze, zum 1:0, mehr oder weniger frei im Strafraum, war halt Vorwärtsbewegung der Königlichen, hat dann vielleicht auch ein defensiver Mittelfeldspieler gefehlt, denn es war jetzt das 22. Saisonspiel und zum allerersten Mal Casemiro nicht begonnen, durfte sich mal schon, war ja mit Gelb vorbelastet, also da war sie dann das Risiko zu hoch, ihn zu bringen und ihn dann vielleicht im Klassiko zu verlieren. Aber es ging ja dann nochmal gut, dank Benzemas jetzt schon 12. Tor in La Liga. Damit ist er weiter, oben auf mit Messi.
Pichichi. Mit Messi, beide haben 12. Also auch da Augenhöhe, wenn wir später darauf zurück genauer eingehen.
Ja, also ich hatte da einen ganz schönen Tag in Valencia. Ist ja,
übrigens, ich habe deine... Ich habe deine Instagram-Stories verfolgt. Hm. Ich war ein bisschen neidisch, kann ich schon sagen. Nicht nur, weil du am Strand warst, da bin ich ja eh neidisch, ich bin ja Strandmensch. Ja. Auch, weil du in Mestalla warst, denn dieses Stadion ist seit Jahren auf meiner Bucketliste.
Ja, musst du machen.
Also da will ich wirklich schon immer hin. Und eben beim Stand von 0-0, ich glaube bis zur, 75. oder so?
0-0,
ne? Ja. Habe ich auch an dich denken müssen. Weil ich mir dachte, jetzt ist er schon im Mestalla bei so einem geilen Spiel und dann geht das 0-0 aus. Und es war ja teilweise auch wirklich wenig los. Ne? Ja. Also, es war zwar intensives Spiel, aber die wirklichen Torschancen, vor allem bis zum Führungstreffer, haben mir wirklich
Real gefehlt. Eher aus der Ferne auch gefährlich, weil wir haben Groß da im ersten Durchgang mit den wahrscheinlich besten Schüssen. Aber
und deswegen musste ich eben an dich denken, so von wegen, da ist man schon mal im Mestalla, dann will man doch Tore sehen und dann bekommt der arme Kerl keine Tore zu sehen. Aber umso geiler war ja dann aus eurer Sicht natürlich das Ende. Ne?
Da kommt die Joker.
Also da war ich dann auch wieder neidisch.
Ja, das ist Real Madrid. Das hat mich dann erinnert natürlich an 2014, das gewonnene Champions-League-Finale. Spät Ramos auch, ich glaube, das letzte Mal, als so ein spätes Tor gefallen ist, das war noch gegen Elche, Ronaldo auch in der 95. Minute, also in der Liga. Passiert nicht so oft und wenn es dann so entscheidend ist, ist es umso schöner. Kurz noch, wenn du sagst, du willst das Mestalla unbedingt mal sehen, musst du dich auch beeilen, das soll ja. Muss ich das? Ja, es ist ja in Valencia immer seit 10 Jahren schon das Thema, neues Stadion, es steht so mehr oder weniger diese Ruine, wann wird sie weiter fortgesetzt, wird jetzt langsam fortgesetzt und dann soll es wohl 22, 23 rum soweit sein, dass dann der Umzug vollzogen wird, kann natürlich noch viel passieren, aber das ist jetzt so die aktuelle Lage, dass es dann soweit sein soll.
Ich habe sogar schon geschaut, wann war es da das Spiel? Hm. Leider direkt schon im Januar. Etwas kurzfristig, vor allem Januar ist halt Winter, ne?
Ja, aber Dezember
war es schon im Strand. Ja, aber da hat man schon einen Strand und dann kann man nicht ins Wasser.
Das ist
ja
auch scheiße.
Ja. Okay. Naja.
Noch kleiner anderer Fun-Fact. Du kennst bestimmt Manolo Eldelbombo, diesen Kultfan von Spaniens Nationalmannschaft.
Der ist weltberühmt.
Weltberühmt, genau. Der hat seit der WM 1982 keine einzige WM verpasst, ist auch öfter bei Honduras, Chile unterwegs, wird eingeladen. Und der hat direkt gegenüber vom Mestalla seine Bar mit 1000 Fotos und Zeitungsartikeln und Schals und allerlei Krimskrams aus der ganzen Welt mit seinen Trommeln, wo er da eine kleine Bar führt, da den habe ich mal kennengelernt. Es wird sich da, also liebe Zuhörer, wenn ihr mal in Mestalla seid oder in Valencia, schaut da vorbei, dann freut er sich, kann man auch ganz gut Tapas essen, Bierchen trinken.
Und da hängt jetzt ein Bild von dir in der Bar, oder?
Schal mit Real Total, ja, nein. Noch nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal, weil da würde ich schon gern nochmal hinkommen. Es gibt ja auch noch einen anderen Verein in Valencia, also Levante. Ich glaube, da spielt Real im März oder so. Muss ich noch mal gucken. Was hat man denn noch so an diesem Spieltag? Atletico hat sich mal wieder belohnt für dann doch einen ganz ordentlichen Aufwand. Das sind ja die beiden Remis-Könige in La Liga, sind aufeinander getroffen. Stimmt. Atletico und Osasuna, beide 8 Unentschieden. Das ist ganz schön viel bei 17 Spieltagen jetzt. Mhm. Aber Atletico hat sich im Endeffekt da souverän durchgesetzt mit 2-0. Am Anfang haben Felix und Morata einige Chancen ausgelassen, irgendwie den Ball auch nicht getroffen, knapp daneben geschossen, Felix. Also man hat schon gedacht, oh Gott, bei denen läuft es gar nicht zusammen. aber dann haben sie sich doch noch belohnt, Morata und dann war es, glaube ich, noch Saul, die Tore gemacht haben. Also das konnte sich dann doch mal sehen lassen, auch weil der Aufsteiger Osasuna viel zu wenig investiert hat, oder Alex?
Ja, vor allem Felix, weil du ihn ansprichst, hat mir gut gefallen. Er hat ja quasi, wenn man so möchte, hängende Spitze gespielt, ja, oder zweite Spitze, je nach Interpretation, ja, von ihm auch, ne? Also quasi die Griezmann-Rolle, wenn man so möchte. Mhm. Und da sieht man, dass das meiner Meinung nach zumindest seine beste Rolle ist. Ja. Also da fühlt er sich am wohlsten, da kommen seine Stärken, ja, zum Tragen. Und das war wirklich ein mutmachender Auftritt, auch wenn er kein Tor geschossen hat. Aber ich denke, leistungstechnisch geht es bei ihm aufwärts und
absolut,
hoffentlich so langsam auch bei Atleti.
Ja. Das war schon besser. Er verhungert nicht mehr auf der Vögelposition, sondern kann sich wirklich vorne, hat Freiheiten, darf sich austoben und das klappt auch ganz gut mit Morata irgendwie. Konnte sich sehen lassen, so ab und zu das Zusammenspiel, auch wenn es noch nicht funktioniert hat. Aber ja, es zeigt absolut nach oben die Formkurve vom Joao Felix. Jetzt Morata auch mal wieder getroffen. Ich fand auch Trippier hat mal wieder einen tollen Standard geschlagen, eben zum 1-0 auf Moratas Kopf. Das war stark. Und dann Saul noch mit dem Tor, also geht doch, Herr Simeone.
Geht doch. Ja, wobei so, also es war so berauschend, war es jetzt auch nicht. Das Spiel war halt ein typischer, ich weiß gar nicht, ob man es Arbeitssieg nennen kann, weil es halt typischer Atletico-Sieg war. Die arbeiten ja immer bei ihren Siegen. aber ja, wie gesagt.
Passt schon,
ne? Okay. Wie der Frank gesagt.
Wir hatten bei Aufreger des Tages oder Spieltags war so ein bisschen hier bei Barcelona diese beiden Elfmeterszenen so zusammengerechnet, aber dann, Alex, gab es noch was bei Celta Vigo. Die Galicia hatten wieder einen kleinen Abstiegskrimi mit Mallorca. Mallorca ist jetzt noch nicht auf einem Abstiegsplatz als Aufsteiger, aber eben Viertletzter. Und dieses Spiel ging 2-2 aus und hatte ja, dann nicht nur einen Aufreger parat. Wie hast du das gesehen?
Auf jeden Fall aus Celta Vigo, also aus sportlicher Sicht muss man sagen, dass das für Celta zwei verlorene Punkte waren, denn Mallorca ist ja ein Platz vor ihnen und auch ein Punkt vor ihnen, sprich mit einem Sieg hätte Celta Mallorca überholen können, haben auch geführt und haben es aber nicht nach Hause gebracht. Das war richtig, also auch sportlich gesehen auch richtig bitter. Nach Führung, obwohl ein Mann mehr, haben sie dann noch das Gegentor kassiert. Also das muss man vorher schieben, um zu verstehen, dass bei Celta die Laune nicht so gut war. Aber was dann kam,
das ist einzigartig.
Das ist, naja, in Deutschland wahrscheinlich wäre es ziemlich einzigartig. In Spanien kommt das leider immer wieder vor. Nämlich, wovon sprechen wir? Celta Vigo hat sich bei auf Twitter, auf Social Media beschwert über den VAR, / über den Schiedsrichter, hat ein Video gepostet und ich zitiere jetzt einfach mal, da steht Penalti, Roja, Penalti, Segunda Amarillo. Esto es justo oder justo. Also sie beschweren sich darüber, dass es keinen Elfmeter gab, keine rote Karte gab, dann nochmal keinen Elfmeter und keine zweite gelbe Karte, sprich eine gelb-rote Karte und fragen dann, ist das gerecht? Sie sprechen eben darauf an, dass vier Szenen ihrer Meinung nach zugunsten Mallorcas und zu Ungunsten Celtas gewertet wurden und eben fragen sich quasi oder fragen ja in die Runde auf Twitter, warum der VAR jeweils viermal nicht eingegriffen hat. Ja.
Aber dass so offensiv seinen Protest zu äußern, ist dann für mich schon ein kleines Novum. Das hatten wir jetzt in dieser Saison schon von CD Leganés, die mal da ein Elfmeter-VAR-Tor irgendwo danach die Präsidentin öffentlich gesagt hat, wir legen Protest an und wollen, dass das Spiel wiederholt ist. Das ist natürlich
genau deswegen
verlaufen.
Aber genau deswegen sage ich ja, in Spanien kommt das eben immer wieder vor, dass sich die Vereine auch öffentlich äußern und beschweren über VAR, über Schiedsrichter, über ungerechte Behandlung. In dem Fall haben sie ja sogar den Hashtag, der ja sogar witzig ist, aber halt einfach, dass ein Verein sowas verwendet, ist halt krass. Barbaridad, ne? Also von Barbaridad, das V, von VAR.
Emery also wird es ja genauso aussprechen.
Ja, das stimmt. Das Problem ist, sie haben ja nicht Unrecht, wenn man sich die Szenen ansieht. Also ich sag mal, mindestens zwei davon würde ich schon mit Celta d'accord gehen. Also das eine ist für mich sogar ein klarer Elfmeter. Da wird ja, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, vom Torwart umgesenzt, nachdem er den Ball gespielt hat. Also wirklich krass umgetreten. Und auch dieses eine Foul, wenn der schon gelb hatte und der senzt ihm ja absichtlich das Standbein weg. Mhm. Das sieht schon auch stark nach gelb aus. Okay. Das Problem ist, bei einer gelben Karte greift der VAR nicht ein. Also da sieht man auch die Schwierigkeiten solcher Szenen im Nachhinein oder sich zu beschweren. Aber ja, die Spanier sind unzufrieden mit VAR, sagen wir es mal so. Das ist so Bottomline, ne? So ein bisschen die Quintessenz des Ganzen.
Und das, obwohl ich immer sage, so gefühlt funktioniert der VAR in Spanien besser als in der Bundesliga, aber es geht nicht ganz, ohne Aufreger geht es nicht und es ist doch irgendwie jeden Spieltag irgendwo irgendwas schwierig.
Ja, auch Barca war natürlich unzufrieden, auch wenn es da, glaube ich, hoffe ich, keinen Tweet gab. Auch die waren natürlich unzufrieden, die Sport und die Mundo Deportivo haben darüber gewettert, warum es eben bei Pique keinen Elfmeter gab und bei der Busquets-Szene schon. Mhm. Und die Aufmacher der Sporttageszeitung aus Barcelona sind auch krass. Also auch da wird von Skandal gesprochen und Ungerechtigkeit und was weiß ich, was noch alles für Schlagwörter da benutzt werden. Also die Spanier sind da sehr heißblütig, auch in ihrer Betrachtungsweise, auch in ihrem Umgang mit vermeintlicher Ungerechtbehandlung. Und man sieht, das ist bei journalistischen Instanzen so, bei den Vereinen so, die sind nicht zufrieden mit VAR und das wird lautstark, wird lautstark geäußert. Das ist schon ungewöhnlich für unsere deutschen Verhältnisse, ne? Dass man da so klare Worte liest.
Okay, vom Keller der Tabelle, da ist eigentlich, hat sich nicht viel getan. Espanyol ist immer noch letzter, vor Leganés und Celta, die drei auf den Abstiegsplätzen. Und auch oben hat sich nichts verändert. Und das, obwohl die ersten drei allesamt gepatzt haben. Denn Barça und Real haben unentschieden gespielt und der Tabellendritte ist immer noch Tabellendritter, obwohl er verloren hat. Sevilla musste sich mal wieder geschlagen geben und hat so gesehen Villarreal den ersten Sieg seit 6 Spielen ohne Erfolg beschert und das auch nicht ganz unverdient. Ich glaube, das Spiel hatte einen Rekord, ich hatte irgendwo eine Statistik gelesen, 68 Flanken allein von Sevilla wurden geschlagen, also Höchstwert in La Liga, hatte ich irgendwas gelesen, aber trotzdem hat es nicht gereicht, also da hat es mal nicht geklappt, mit Lopetegui toller Flügelzange, Reguilón links und Navas rechts, diesmal war dann Villarreal ein Tor besser, 2-1 in Sevilla gewonnen, aber trotzdem bleibt Sevilla noch Dritter.
Ja, Sevilla ist tatsächlich, ich glaube, die Mannschaft mit den zweitmeisten Flanken in La Liga nach Eibar. Zumindest war es vor dem Spiel, da meine ich so. Ich meine, ich hätte es so gelesen. Dementsprechend verwundert das nicht, dass sie so viele Flanken schlagen, denn offenbar ist das ihr Mittel oder das bevorzugte Mittel von Lopetegui, was mich ein bisschen erstaunt. Aber
es war doch klar, dass er sehr flügelig spielen lässt. Manchmal auch spielerisch, dass es flach läuft, aber...
Aber als Spaniens Nationaltrainer hat ja Spanien, es ist ja bekannt dafür, nie zu flanken, Spanien, also die Nationalmannschaft.
Ja.
Und dementsprechend, da hat er dann schon mehr so, sagen wir es mal, Tiki-Taka gespielt, ne? Also flach.
Ja.
Dementsprechend wundert mich das schon ein bisschen, dass er so krass über die Flanken und über die Flügel kommt. Also,
trotzdem hat er jetzt ja ein bisschen auch das Spielermaterial dazu. Navas ist ein mega Flankengeber. Reguilón bringt das Tempo mit und dann vorne mal ein De Jong, mal ein Chicharito. Das sind eben auch Ein-Kontakt-Spieler, sage ich mal. Aber klappt nicht immer. Ich glaube, De Jong immer noch erst bei 1-2 Saisontoren oder so. Also läuft noch nicht. Jetzt für Sevilla hatte, wer war das, Meunier getroffen oder wie heißt er? Egal, 1-2, Sevilla bleibt trotzdem noch Dritter und dann siehe da, auf Platz 4 kommt eine kleine Überraschung. Ein Team aus Madrid. Getafe hat sich irgendwie hochgekämpft, jetzt mit 30 Punkten.
Das in Anführungszeichen Lieblingsteam ist dieses Podcast.
Aber ich habe die jetzt gesehen am Donnerstag mal wieder in der Europa League, da haben sie Krasnodar mit 3-0 bezwungen und da muss ich mal sagen, diesen Sturm, den sie vorne haben, der ist schon effektiv und der kann was. Ja, man hat ja einerseits Angel und Mata, das sind so die Stammstürmer da, die haben beide jeweils 11 und 7 Saisontore wettbewerbsübergreifend und mit den beiden hat's gegen Krasnodar anfangs nicht so geklappt und dann wurde der Routinier eingewechselt, Jorge Molina, 37 Jahre alt, Vereinslegende, der hat dann eben sein 4. Saisontor gemacht, also die drei zusammen jetzt schon 22 Mal geknipst, was für Getafe eine ganze Menge ist, die haben allein in La Liga nur 26 Treffer insgesamt und stehen dann jetzt irgendwie da mit 30 Punkten, ein Punkt sogar noch vor Atletico. Und das ist schon beachtlich, auch wenn es nicht immer schön ist, wie Alex ja schon oft sagt. Und jetzt 5-mal hintereinander gewonnen und das jedes Mal auch ohne Gegentor.
Stichwort nicht immer schön. Sie hatten gegen Valladolid beim 2-0 eine 67%ige Passquote. Das haben normalerweise Abstiegskandidaten, ne? Und keine Champions League Aspiranten. Ja. Also 67%, also die, der Richtwert ist immer so, Top-Teams sollten 80 haben, plus natürlich. Ja. Also Barca und Real sind immer am krassesten mit so 88%, 87%, 86%. Ne? Ja. Generell Top-Teams 80+. Und sobald du quasi unter 75 hast, kannst du schon davon ausgehen, die spielen gegen den Abstieg oder spielen zumindest sehr unansehnlich. Und Getafe ist, war letztes Jahr bis zum vorletzten Spieltag auf Platz 4, kam dann als Fünfter in die Euroleague, auch jetzt wieder auf Champions League-Kurs mit einer abstrus schlechten Passquote. Also es ist mehr Rugby als Fußball. Das ist,
ja, dazu das kommen noch viele Fouls und
genau,
immer noch eine gelbe Karte hier. Ja, Standard-Tore. Genau. Ja.
Gelbe Karten gab es diesmal übrigens nur 3. Sie sind ja in ganz in den Top, ich habe es ja glaube ich vor einer oder zwei Wochen gesagt im Podcast, in den Top 5 liegen die Mannschaft mit den meisten Fouls und den meisten gelben Karten. Ja, also, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen, aber sie sind wirklich in klasse Form. Ja. Sie gewinnen ihre Spiele, sie kaufen dem Gegner immer wieder den Schneid ab, sie sind eiskalt vom Tor, du hast es angesprochen, die Stürmer knipsen da wirklich gut. Also auch letztes Jahr waren Molina und genau, Mata, die Top-Torschützen, haben da, ich glaube, beide zweistellig getroffen, was für so einen Verein schon krass ist, für, dafür, dass sie wenig Torschancen haben, wenig den Ball haben. Nicht nach vorne spielen, so wirklich.
Mata sogar schon Nationalspieler geworden, also das
ja, hat es schon. Ist beachtlich, aber ja, wie sie es anstellen, ist nicht so meine Sache.
Okay, mal gucken, was dann heute so deine Sache war, Alex. Heute war Champions League-Auslosung.
Europa das League ist eine Überleitung.
Hat mal wieder geklappt. Und das gucken wir und hören wir uns gleich an nach einer Werbung.
Kennt ihr schon meinmusikpodcast.de? Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts.
In der neuesten Episode von I Want to Tell You About the Beatles geht es um Derek Taylor. Das war einer der engsten Vertrauten der Beatles. Als Pressechef verhalf er der Band nach vorne, machte sie mit zur Weltmarke, aber nicht nur die Beatles, sondern auch die Beach Boys machte er zum Kulturphänomen und er war derjenige, der der Welt das Ende der Beatles verkündete. I want to tell
About the Beatles mit Malte Asmus.
Pause.
Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rudi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtlandflucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar 2 Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Die Kugeln sind gerollt, die Lose gezogen, Europa und Champions League, die Achtelfinals stehen und wir bleiben beim FC Getafe, denn da müssen sich jetzt Angel, Molina und Co. Mata im Achtelfinale ziemlich strecken, denn es kommt ein Champions League, wie sagt man, Ausscheider nach Getafe. Ajax Amsterdam wurde den Madrilenen zugelost und ich glaube, da war es dann das mit der Europapokaltournee für die Vorstädter, oder Alex?
Ja, auf jeden Fall wirklich bitteres Los für Getafe. Für die war das wirklich wichtig, in die nächste Runde einzuziehen, also in die Zwischenrunde jetzt. Denn die wollen sich verstärken im Winter. Unter anderem sind sie an Carles Alenia von Barca dran. Und der Präsident hat da gesagt, dass wenn sie weiterkommen, dann setzt das eben den finanziell haben sie dann quasi mehr Spielraum, weil sie mehr Einnahmen haben, um sich eben zu verstärken. Aus dieser Sicht wäre natürlich jetzt dann direkt das Ausscheiden in dieser Zwischenrunde bitter. Aber gegen Ajax sind sie, wie du es schon richtig sagst, wirklich der Underdog. Würde mich aber trotzdem nicht überraschen, wenn sie eine Überraschung schaffen. Ja? Denn, nochmal, sie sind dermaßen unbequem. Sie sind jetzt aktuell in guter Form. Klar, wir spielen erst Ende Februar. Ne?
Ja.
in der Euroleague, aber aktuell würde ich den eine Überraschung zutrauen. Eine
Überraschung weil, natürlich, aber es ist
aber sie sind
das ganz große das Los.
Oder nee, das ist natürlich, großen. Klar, ja. Klangvoller Name, aber aus Getafe Sicht natürlich bitter, dass du so ein
okay.
diesen Gegner bekommst. Ja.
Es bleiben noch zwei Teams, zwei spanische Teams in der Europa League, Espanyol Barcelona ja. in La Liga Abstiegskampf und jetzt Achtelfinale gegen Wolverhampton. Die auch sind bitter, ja. Achter in der Premier League, also auch, es hätte auch einfacher kommen können, vielleicht auch schwieriger, aber da, ich glaube, die werden sich dann fokussieren auf La Liga, dass sie irgendwie
ja.
scheiß auf Europa, also, Hauptsache wir bleiben in der Primera Division.
Den gebe ich tatsächlich keine Chance gegen die Wolves. Also da ist für mich das Weiterkommen klar. Und übrigens im nächsten Spiel hat aus meiner Sicht die spanische Mannschaft ein leichtes Los gezogen. Denn Sevilla trifft auf Cluj aus Rumänien, genau. die stark in ihrer Gruppe waren. In einer Gruppe mit Lazio, Celtic und Rennes sind sie klar weitergekommen, aber natürlich gegen Sevilla. Die ja die Euroleague lieben, wie wir wissen.
ja.
Der wirklich krasse Außenseiter. Also auch da
ja.
recht deutlich, wer weiterkommt, denke ich.
Das dürfte reichen für die Andalusia. Und dann so the Champions. Bist du denn generell zufrieden mit der Auslosung?
Ja, ich bin zufrieden.
Gibt ein paar schöne Spiele, oder?
Aus vielerlei Hinsicht tatsächlich. Also der neutrale Fußballfan in mir ist zufrieden, weil es wirklich ein paar richtig coole Spiele gibt, auch coole Narrative, wenn man so will, also Chelsea-Bayern, um jetzt mal nicht auf einen spanischen Verein einzugehen, ist ein klasse Spiel wegen diesem Finale Doha.
Tuchel zurück in Dortmund.
Genau, Tuchel zurück in Dortmund, Paris, BVB ist ein klasse Team, auch attraktiv sportlich natürlich eben, Narrativ ist da, sportliche Attraktivität ist da, Atleti Liverpool, auch richtig geil, also auf solche Spiele hat man ja Bock,
das wird voll als
geil. Fußballfan, auch wenn Freunde von mir sind Liverpool-Fans, der hat schon sehr viel Respekt vor Atleti. Ich habe gesagt, er hat die Hosen voll. Er sagt, nee, ich habe nur Respekt. Wahrscheinlich ist es ein Mittelding aus beiden.
Ja.
Das ist natürlich auch für neutralen Fußballfan ein Leckerbissen. Ne? Ja. Ich denke, auch Tottenham Leipzig ist sportlich gesehen wirklich ein klasse Spiel. Also einige Spiele.
Ja, und dann, ich erinnere mich, Neapel war so für sowohl für Chelsea als auch für Real Madrid auf dem Weg zum Champions League-Titel, mussten Real und Chelsea auf Neapel treffen und jetzt ist es eben Barcelona, die nach Italien müssen, wo ich übrigens in einem Monat bin, wenn Neapel gegen Juventus spielt, das will ich mir mal anschauen.
Was?
Ja, irgendwie, ich fahre mit dem Kumpel hin, wir wollten mal einen kleinen Fußballtrip machen. Und dann eben nach Neapel. Aber Barcelona gegen Neapel, was meinst du jetzt mit neuem Trainer Gattuso statt Ancelotti? Weiß man noch nicht viel. Muss aber reichen für Barca, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also
sonst kann sich
Valverde direkt
verabschieden.
Ja, aus im Achtelfinale, dann kannst du dich wirklich verabschieden, das stimmt schon. Tatsächlich, sportlich gesehen, finde ich, ist es attraktiv. Nicht so leicht, aber auch nicht zu schwer. Also ich denke, du kannst weiterkommen. Du hast einen attraktiven Gegner, denn du hast, ich glaube, die haben beide noch nie gegeneinander gespielt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Also sagen wir es mal so, in den letzten 30 Jahren kam das Spiel nicht vor. Also in letzter Zeit. Das ist schon mal auch attraktiv, weil du willst ja nicht immer die gleichen Paarungen haben. Ne? Also Barca-Chelsea hattest du ja zum Beispiel vorletztes Jahr schon, Barca-Lyon hattest du letztes Jahr schon, Barca-Spurs hattest du letztes Jahr Gruppenphase, also das wäre einfach auch schon langweilig gewesen. Dementsprechend ist es attraktiv, es ist machbar, trotzdem schwierig im San Paolo, das kann schon wirklich knackig werden. Neapel spielt attraktiven Offensivfußball, zumindest wenn sie einen guten Tag haben, mit Insigne Mertens, Callejon, ne, dem Ex-Madrider, die wuseln und wieseln da vorne schon cool rum. Also auch attraktiv, wie gesagt, also das Los hat schon einiges.
Wir sind jetzt Achter in der Serie A, also natürlich keine gute Saison, deswegen musste ja auch Ancelotti direkt nach dem gelösten Achtelfinalticket gehen. Ist es denn auch so, was wäre so dein Wunschlos gewesen oder dein Horrorlos?
Ja, ist immer so eine Sache, also ich betrachte das aus mehrerer Sichtweise, wenn du so willst. Also sportlich gesehen finde ich es wirklich interessant, wie ich schon angesprochen habe. Ich denke, es ist auch machbar, was mir immer wichtig ist. Anders gesagt, das letzte Los war ja, oder die letzten beiden Lose waren Neapel und Spurs. Und da habe ich mehr Respekt vor den Spurs. Also gegen Mourinho.
Mourinho, ja.
Puh. Mhm. der weiß schon, wie man gegen Barca verteidigt. Dann haben die Spurs ja trotzdem eine klasse Mannschaft. Nicht nur, weil sie letztjähriger Finalist waren, sondern auch generell, weil sie meiner Meinung nach wirklich stark sind. Sprich, die wollte ich vermeiden. Gleichzeitig Bergamo wäre das leichteste los gewesen, wäre aber auch wirklich unattraktiv, denke ich. Also, ja, ist eine schöne Zwischenlösung, sage ich mal. Ne?
Okay. Wobei, Bergamo hätte doch leicht hinfahren können. Ich spiele noch in Mailand im San Siro.
Aber leicht, das sind ja auch 6 Stunden.
Ja, ist auch recht,
ne? 7, 8. Tatsächlich, Neapel ist leichter von, also ich bin ja in Nürnberg, ja. Ryanair, 1,5 Stunden.
Ja, stimmt.
3 Stunden.
Das machen wir ja im Januar, genau.
Genau,
10,
dementsprechend hinkommen geht schon. Aber wie gesagt, es ist all around, denke ich, sportlich gesehen, Fans, Stadt, Duell an sich, ist schon nett.
Ja, und jetzt musst du mich fragen, was so meine Wunsch- oder Horrorlose gewesen
wäre. Worüber wir noch sprechen wollen, ist natürlich das knackigste aller Lose. Ich habe mir einige attraktive Spiele jetzt genannt, aber das knackigste von allen.
Echt, findest
du? Real Madrid. Man City.
Knackig. Natürlich hab, auch schöne Geschichte. Guardiola wieder gegen die Königlichen wie damals in den besten Klassiko-Zeiten.
Ich habe geschrien vor dem Fernseher. Wirklich, finde ich wirklich cool. Also sportlich klasse. Cool. Pep im Bernabeu. City gegen den spanischen Verein. Also auch City-Barca wäre... Ich meine, ganz ehrlich, da warten wir ja auch, wir neutralen Fans, seit 3 Jahren darauf, dass mal wieder dieses Spiel kommt. Oder?
Guardiola im Camp Nou,
kann ja im Finale oder so.
Jo.
Schauen wir mal.
Nicht mehr.
Nee, aber aus sportlicher Sicht klasse, aus neutraler Sicht ein super Spiel, finde ich.
Da stimme ich dir absolut zu. Ich habe jetzt keine Angst gehabt vor City. Ich bin froh, dass man Klopp umgeht, weil Klopp hat so mit Dortmund schon Real Madrid oft wehgetan und hätte auch seine Jungs da gut auf Rache einstimmen können, dass Salah und Co. da wirklich ausrasten. Vielleicht bei einem möglichen neuen Duell mit den Königlichen nach dem verlorenen Champions League-Finale. Leipzig hätte mich am meisten gereizt, natürlich auch, weil das mal ein Grund gewesen wäre, in die Dosen-Arena zu fahren und natürlich auch eine junge, attraktive, schnell direkt spielende Mannschaft.
Ja, das stimmt. Ja.
Die hätte Real Madrid aber auch wieder ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen können. Ist noch ein bisschen so der No-Name, unbekannte Nummer für die Königlichen vielleicht. Erinnert mich dann wiederum an Spiele wie gegen Wolfsburg, wo sie 0-2 verloren haben, gegen Ajax, wo sie letztes Jahr im Achtelfinale ausgeschieden sind. Also das ist bei Real Madrid auch immer so die Sache, den Gegner auf die zu leichte Schulter zu nehmen. Deswegen jetzt Manchester City, da weiß man, was man hat. Das hat bisher geklappt bei den 2-4 Malen, die man sich in der Champions League begegnet ist, und natürlich Spitzenspiele, aber ich glaube schon machbar für die Königlichen, zumal die jetzt auch in einer besseren Form sind. Ich war überrascht, als ich die Premier League angesehen habe, dass es schon 14 Punkte Rückstand sind von City auf Liverpool. Das liegt natürlich auch an einer epischen Saison von den Reds, aber dass City da doch so weit abgeschlagen ist, trotz so hoher Investitionen auch, wow. Trotzdem wird Guardiola, das wird das Spiel, was seine Ära bei City wahrscheinlich prägen wird. Wenn er da ausscheidet, dann war es das vielleicht auch für ihn. Oder er wird dann seinen Hut nehmen und sagen, es hat keinen Sinn mehr, weil dann ist er zum 3. oder 4. Mal früh gescheitert in der Champions League. Also da kommst du für ihn drauf an.
Das Spiel hat ja seinen Reiz auch deswegen, weil einer der Top-Favoriten im Achtelfinale schon ausscheiden wird. Das ist ja auch das Krasse. Also wenn das jetzt ein Viertelfinale oder ein Halbfinale wäre, mein Gott, ne? Passiert und da weiter macht nichts. Aber Achtelfinale, also entweder Real oder Man City, steht dann vor den Scherben einer Saison auf internationaler Ebene im März. Ja. Das ist schon krass.
Dann gebe ich dir recht, wenn du sagst, das ist das Spiel der Runde. Also das
genau, und deswegen ist das schon krass. Also wenn Chelsea ausscheidet im Achtelfinale, auch nicht schön, aber nichts Besonderes für die.
Atleti Dortmund, die können schon
ausscheiden. Aber bei Paris... Für die wäre es natürlich auch bitter, gegen Dortmund übrigens, ne? Also auch da, für Dortmund wäre es normal, oder klar, die wollen immer mindestens ins Viertelfinale, aber wäre nicht so was Besonderes, da auszuscheiden gegen so einen Gegner, weil sie sind ja Underdog, das kann man, denke ich, schon sagen, aber Real und City sind absolute Augenhöhe und beide haben ja jedes Jahr das Anspruch, mindestens ins Halbfinale zu kommen, alles andere ist eine verkackte Saison international. Und dementsprechend einer der beiden fliegt halt im Achtelfinale. Und das ist schon krass. Und wie gesagt, auch dann bei Pep, für den wäre das bitter, aber auch für Sisu bei euch, wäre das richtig
Schicksalsschlag
Schlag ins Kontor. Ne?
Ja.
Wenn du da so früh das zweite Mal in Folge quasi dann im Achtelfinale ausscheidest, das wäre schon...
Ja, Schicksalsspiele definitiv für beide, aber ich würde mal sagen, Zidane hat da vielleicht noch fast ein bisschen weniger Druck, trotz der Katastrophensaison, letzte Saison, aber wenn man gegen City dann kann man immer noch die Liga gewinnen, es wäre immer noch eine
gute Saison. Fürs Prestige des Vereins wäre es ja das zweite Ausscheiden. Das ist ja wie wenn Barca jetzt wieder zum dritten Mal ein 3-0 oder so verballert. Ne? Das ist einfach fürs Prestige des Vereins, für die öffentliche Wahrnehmung, für dein Selbstbewusstsein, dein Selbstverständnis, wäre das schon ein harter Schlag.
Dann kämen schnell wieder Erinnerungen wach an die Zeit so von 2003 bis dann 2010, als es wirklich in 10 Jahren 9-mal Achtelfinal ausging. Deutliche Dinge gegen Liverpool, Arsenal, Lyon und so weiter. Ja,
das war wirklich ein kleiner Komplex damals. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, ob diesen Komplex dann Man City quasi dann endgültig hätte, denn auch die wären ja jeweils immer vorm Halbfinale gescheitert.
Ja.
Ja, auch immer Achtelfinale oder Viertelfinale.
Schauen wir mal.
Also spannend, du siehst, das ist wirklich ein Kracherspiel aus jeglichem Blickwinkel betrachtet. Also ich freue mich da echt drauf auf diese.
Es gibt dann natürlich noch Valencia gegen Atalanta Bergamo. Und was meinst du von Was meinst du von den vier Spaniern? Kommen schon drei weiter und vielleicht Atletico wird es eng. Alle drei.
Also Valencia, sage ich.
Muss.
Wobei Atalanta, Valencia ist auch Augenhöhe, aber ich würde sagen, so ein paar Prozent mehr Valencia.
Erfahrung.
Also da würde ich schon auf Valencia tippen.
Ja.
Auf Barca tippe ich natürlich auch. Auf Atletico tippe ich nicht. Ich denke, Liverpool ist da,
sag ich
ist
auch,
da der Favorit. Ja, und bei Real City? Also, ich glaube, fußballerisch ist City die bessere Mannschaft. Aber die Frage ist psychologisch. Denn man weiß ja, wenn Madrid eins kann, dann ist es diese Spiele gewinnen.
So ist es. Notfalls durch einen eingewechselten Bale.
In denen es um alles geht, in denen vielleicht auch manche nicht mit ihnen rechnen oder in denen sie ein bisschen Underdog sind im Sinne von, sie kommen mit schlechterer Form ins Spiel oder man denkt sich, jetzt können sie nicht schon wieder gewinnen. Ne? Wie ein typischer Champions League-Abend eben für Madrid.
Ja.
Diese Besonderheit, diesen Siegeswillen, den hat Madrid eben und ich weiß nicht, ob City den hat. Und auch das macht die Paarung ja so spannend.
Zidane hat nicht umsonst in allen seinen drei Champions League-Saisons als Trainer den Titel auch gewonnen, weil er seine Mannschaft da auf den Punkt motivieren kann, egal ob es gegen Paris ging, wo man auch der absolute Nicht-Favorit war oder dann auch gegen Bayern und so weiter. Also da ist die Mannschaft dann da und funktioniert und kämpft sich zurück, hält durch die 90 Minuten.
Genau, sie haben auch irgendwie dieses gewisse Etwas, das City zuletzt nicht hatte und auch das macht so spannend.
Also City ist ein Team für 38 Spieltage und die machen immer ihr Ding, vielleicht auch jetzt nicht diese Saison, aber dann in den Spitzenspielen, vielleicht in dieser einen magischen Nacht, wo du den einen großen Abend brauchst, da ist dann vielleicht eher Real Madrid da.
Ich bin gespannt. Das ist ein Kracher.
Ja, okay, jede Menge Kracher, da dürften drei Spanier weiterkommen, vielleicht auch vier und dann in der Europa League kommt schon auch mindestens einer weiter, Sevilla, und dann mal gucken, wie Espanyol und Getafe noch Bock haben, weiterzukommen. Mal gucken. Dritter Block, Alex. Klassiko. Machen wir gleich nach einer Werbung, oder?
Yes, sir.
Yes, sir. Bis gleich.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an. Und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basiert.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen? Oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk.
Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
Transfers,
Die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA-Talk.
Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg.
Auf meinsportpodcast.de.
Das gab es noch nie zu so einem so in Anführungszeichen späten Zeitpunkt in der Ligasaison. Treffen sich Real Madrid und Barcelona punktgleich. Beide stehen in der Tabelle, eben teilen sich Platz 1 und das jetzt mit jeweils 35 Punkten nach 16 Partien. Das gab es so gesehen noch nicht und ja, wer am Mittwoch gewinnt, der geht dann wahrscheinlich auch als kleiner Herbst-Wintermeister. Die Hinrunde ist ja noch nicht zu Ende in der Liga, aber es wird... Ja, ich würde mal tippen, es wird spannend am Mittwochabend. Alex, wie siehst, was denkst du vom Spiel?
Absolute Augenhöhe für mich. Ich finde, es gibt einige Parallelen zwischen den Mannschaften. Die offensichtlichste ist natürlich die tabellarische, ne? Beide punktgleich, beide an der Tabellenspitze. So gesehen, tabellarisch treffen sie sich auf Augenhöhe, aber wie gesagt, es gibt einige Parallelen. Beispielsweise treffen sich die zwei besten Torschützen, Benzema und Messi. Beide haben gleich viele Tore, 12. Ist auch das eine kleine Parallele. Dann haben beide die Saison eher ja, lasch angefangen, haben sich erst gesucht, hatten Verletzungsprobleme. Bei Madrid war es Hazard, der am Anfang Muskelprobleme hatte. Bei Barca war es Messi, also der Superstar mit Muskelproblemen direkt am Anfang. Auch das eine Parallele. Dann haben beide immer wieder Federn gelassen gegen Underdogs. Ihr gegen wen, wer war es? Valladolid und weiß der Geier gegen wen noch? Und
Mallorca,
Barca.
Ja.
Genau, Mallorca und auch Barca hier in Granada verloren und so. Also auch das eine Parallele. Und die nächste ist, beide haben aktuell eine richtig gute Form, denn sie sind seit einigen Spielen ungeschlagen. Ja. Bei Madrid sind es
11 Spiele, 8 Siege, 3 Unentschieden.
Genau, und bei Barca sind es, glaube ich, 8 oder 9, wenn ich mich nicht täusche.
6 Siege, 2 Unentschieden.
So, also du siehst, beide gehen auch mit der gleichen Form in dieses Spiel. Also wirklich interessant, dass es so viele Gemeinsamkeiten gibt und dass man sich so auf verschiedenen Ebenen auf Augenhöhe trifft, das macht den Klassiker nochmal besonders ein bisschen.
Und wenn du schon von Ausgeglichenheit redest, ich werde ja viel gefragt, die Tage, oh Nils, Real wieder im Klassiker, 1-5 das letzte Mal, wie viele gibt es diesmal? Ich sage mal, nee, dieses 1-5 vor einem Jahr, als dann Lopetegui direkt danach gehen musste, das war in der Summe schon verdient, aber es gab einen Zeitpunkt in der Partie, da hat dann Marcelo gerade getroffen, danach Modric an den Pfosten, also da hätte es dann auch 2-1 für die Königlichen stehen können. Egal, es ist immer Momentum. Ich sage, Real Madrid tut sich im Camp Nou gar nicht so schlecht in den letzten Jahren, so wie Barca auch im Bernabéu. Es gibt oft Auswärtsüberraschungen und warum ausgeglichen? Die letzten 9 Gastspiele im Camp Nou gab es 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Also wie man es dreht, waren alles dabei, inklusive natürlich dem Supercopa-Sieg von Real damals im Camp Nou und dann eben noch 2 andere Siege, auch unter Zidane. 3 Unentschieden und 3-mal hat auch Barca gewonnen, wie jetzt zuletzt das 1-5. Deswegen bin ich eh schon guter Dinge in das Duell am Mittwoch. Aber es ist ein Klassiko, ist untippbar. Es passiert immer Unvorhergesehenes, egal ob jetzt ein Messi seinen großen Moment hat oder ob Suarez mal wieder Bock auf einen Hattrick hat. Also man kann das nicht tippen.
Man kann es nicht tippen. Werden wir später trotzdem versuchen? Oder willst du direkt die Tipps raushauen?
Okay, mir ist egal. Ja, aber mach
oder du machen wir ganz am Ende.
Ja, machen wir ganz am Ende. Na gut. Wir hatten noch, oder wir fangen an, machen weiter mit den voraussichtlichen Startformationen. Wie würden denn, Alex, die Hausherren wahrscheinlich beginnen?
Ich denke, mit der aktuellen eingespielten Mannschaft. Lenglet, Piquet ist klar, das Innenverteidigerpärchen, Torwart ist ja eh klar. Hinten, glaube ich, wird Sergio Roberto beginnen. Semedo war ja bis zu diesem Wochenende quasi verletzt, dementsprechend fehlt ihm der Rhythmus. Und Roberto hat meiner Meinung nach seine Sache echt gut gemacht in den letzten Wochen. Also ich denke, da wird Rechtsverteidiger wird Sergio Roberto sein, der Stärken eher nach vorne hat oder eher im Zusammenspiel nach hinten aber Schwächen hat. Also er ist ja kein gelernter Rechtsverteidiger, sprich, wenn da zum Beispiel dann Hazard spielen würde, da hätte ich dann schon Sorgenfalten. Der fällt bei euch aus. Also ein bisschen Glück für Barca oder ziemlich viel Glück für Barca, kann man schon sagen. Links ist Jordi Alba zurück. Der ist natürlich gesetzt. Auf der 6 Busquets auch gesetzt. Zentrales Mittelfeld, De Jong auch gesetzt. Und jetzt ein kleines Fragezeichen, wer neben ihm spielen wird. Zuletzt hat Rakitic immer gespielt, weil Arthur Probleme mit dem Schambein hat. Da weiß man noch nicht, ob der rechtzeitig fit sein wird. Ich glaube nicht. Wenn, dann höchstens auf der Bank. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er quasi von der Verletzung direkt in die Stammelf rotiert. Dementsprechend wird da höchstwahrscheinlich Rakitic wieder beginnen.
War das auch das Schambein wirklich bei Arthur? Da gibt es ja auch Gerüchte. Er hat auch privat hier und da ein paar andere Dinge laufen. Gibt mal hier Shisha-Bilder. Aber weiß man nicht, oder? Sind
da Gerüchte? Offiziell Schambein, okay. Dabei belasse ich es.
Okay.
Genau, und vorne natürlich MSG. Ja. Messi, Suarez, Griezmann.
Die sind jetzt auch in Form. Ich versuche es gerade zu sehen.
Die haben sich jetzt besser eingespielt.
33 Tore zusammen schon, die drei wettbewerbsübergreifend. Ja. 14, 12 und 7.
Diese Zahlen hast du mir immer voraus. Ne? Ja, die habe ich immer nicht so parat. Stark. Ich bin ja Mister, wie wir uns hier ergänzen.
Mister, ein Traum. Mr. Chip. stattliche Truppe. Rakitic jetzt wieder dabei. Ich glaube, er hat jetzt auch schon 5-mal hintereinander gestartet.
Ja, irgendwie sowas. Ne?
Aber
ja, genau. Also in der Absenz von Arthur hat er jetzt echt die... wieder in die Mannschaft gefunden, auch weil Vidal schwächere Partien hatte.
Das wollte ich gerade sagen, wenn Real kommt, könnte doch auch gut King Arturo spielen, oder?
Könnte
so,
auch
so eine neue Note mitzubringen.
Kann natürlich immer sein, aber er hat einfach in seinen letzten Auftritten keine guten Leistungen gezeigt. Also auch teilweise, ja, es ist überzeichnet, das zu sagen, aber wie so ein Fremdkörper, weil er eben so heraussticht in seiner Art und Weise, weil er so anders ist, ne? Weil er so viel kämpft, weil er teilweise einfach auffällt von seinem Spielstil, weil er nicht so zum Rest der Mannschaft passt. Und deswegen ist er als Joker eigentlich immer wichtiger in Spielen, in denen es nicht so läuft oder wenn Barca mehr Wucht braucht oder mehr Kampfkraft oder hinten raus einfach so ein verrücktes Element, ne, das so Unruhe stiftet durch Läufe in die Tiefe zum Beispiel. Dementsprechend als Super-Joker ist Vidal einfach besser. Mhm. Dementsprechend glaube ich, dass Rakitic beginnen wird.
Wahrscheinlich, okay. Bei Real Madrid gibt es auch noch so ein, zwei Fragezeichen. Hinten ist es eigentlich eine klare Sache. Courtois.
Übrigens, der Unterschied zwischen euch und Barca, das ist die einzige Nicht-Parallele, ist, dass Real Madrid einige Verletzungssorgen hat. Ne?
Ja, das sind
Die wirst du uns jetzt berichten.
5 Patienten aktuell. Asensio natürlich wird erst wieder ab März, April mit seinem Kreuz- und Innenbandriss dabei sein. Hazard erst wieder zum Jahresanfang, wenn es gut läuft, Supercoppa, wenn es blöd läuft, erst Mitte Januar oder noch später. Lucas Vazquez ist schon länger außen vor, Marcelo auch. Und auch James Rodriguez hat jetzt die letzten Tage immer nur individuell nach seinem Innenbandproblem gearbeitet. Also er wird nicht fit für den Clásico. Heißt, Zidane hat da schon ein paar Problemchen. Aber das trotzdem gibt es noch, hat er noch hier und da die Qual der Wahl. Hinten sieht es natürlich klar aus: Courtois, dann Carvajal, Varane, Ramos und Mendy eben als Marcelo-Ersatz. Der war jetzt am Wochenende gelb-rot gesperrt nach 2 blöden gelben Karten, aber der wird schon trotzdem da spielen, auch weil jetzt Nacho nicht so souverän war und Militao das jetzt auch nicht als gelernter Außenverteidiger machen könnte. Mittelfeld dann wird vermutlich wieder Modric zu einer Pause kommen. Und dadurch wieder Casemiro reinrotieren, also sieht das Mittelfeld wahrscheinlich mit Valverde, Casemiro, Kroos aus und da auch vielleicht Valverde ein bisschen Thema Manndeckung für Messi, so wie das ja in den letzten Jahren oft mit Mateo Kovacic gegen Messi war als Manndeckung, zumindest unter Zidane, bleibt noch abzuwarten. Dann ist vorne eben noch Fragezeichen. Kommt jetzt Bale wieder zu seinem ersten Startelf-Einsatz seit langem? Natürlich Benzema gesetzt wie kein anderer. Und dann immer noch das Fragezeichen, traut sich Zidane erneut mit Rodrygo oder versucht er doch einen vierten Mittelfeldspieler, wie auch jetzt in Valencia? Da hat dann sogar ein Isco gespielt, wo es auch darum geht, hey, erstmal den Ball halten, erstmal Sicherheit bringen ins eigene Spiel, lass den Gegner sich müde laufen. Da könnte aber auch ein Modric reinrotiert werden. Also ich glaube schon, dass Bale starten wird mit Benzema vorne und dann,
glaube ich auch.
Wieder einer der Brasilianer oder doch noch ein Mittelfeldspieler.
Und ich tippe eben auf besagtes 4-4-2, wenn man so möchte, mit Bale hängend quasi als bisschen Freigeist und Benzema ist ja spielt ja überall, aber zumindest nominell ist er ja der Mittelstürmer. Also ich glaube, die beiden werden vorne sein und Modric wird garantiert beginnen. Also da nehme ich jede Wette an, dass der spielt. Und Valverde übrigens, das ist ja die interessante Thematik bei euch, so der Shootingstar in den letzten Wochen,
absolut,
hat sich's halt verdient zu spielen. Ne? Also vom Namen her würde man immer sagen, ja, der wird draußen bleiben, weil die
anderen Valverde im Camp Nou ist ja nicht so oft gern gehört.
aber wie gesagt, von den Leistungen her hat er sich's wirklich verdient, weil er einer der besten Spieler in den letzten Wochen ist bei den Blancos. Und dementsprechend glaube ich wirklich, dass, ja, wie du schon sagst, dass sie dann auf wahrscheinlich vier Mann im Mittelfeld geht mit Sonderrolle Valverde oder beziehungsweise so einer verkappten, ja, Doppel-Dreifach-Sechs,
ja,
so ein bisschen. Sowas. Also je nachdem, wie defensiv groß agiert, in welchen Räumen, dass sie da Messi quasi einengen, ja, ne, in seinem geliebten Halbraum da.
Dem 21-jährigen Uruguayer Valverde würde ich das auch absolut zutrauen, dass er da Messi zumindest über lange Distanz gut in Schach halten kann. Messi braucht im Endeffekt doch immer nur einen Moment und ist er doch plötzlich durch. Aber Valverde bringt so ein Element mit, was den Königlichen auch jetzt in diesem ganzen Kalender ja oft abging. Einfach so Einsatz, Box-to-Box, über Löcher stopfen, Balleroberung erahnen, einfach auch mit so einer gewissen Spielintelligenz wissen, in welches Loch stößt du vor, wo gehst du jetzt drauf, wo sicherst du ab, und das bringt dir alles schon mit seinen 21 Jahren, ist da so aktuell der Rookie der Saison, noch vorne im Rodrigo Goisch, der ja auch schon, ich glaube, 6 Saisontore hat, also Valverde ist da extrem wichtig und bringt eben auch immer mal dann eine Modric eine Pause, was wichtig ist in seinem Alter, Toni Kroos ist auch öfter mal jetzt, kriegt mal Verschnaufpausen, was super wichtig ist bei in diesem hohen Rhythmus, wo du so oft englische Wochen hast. Und deswegen ist das Mittelfeld aktuell richtig in Shape und auch die Verteidigung steht ja oft. Real Madrid hat ja jetzt auch schon einige Male zu Null gespielt. Courtois ist voll im Saft, auch jetzt dank dieser Torvorlage gegen Valencia. Man hat nur 12 Gegentore in La Liga, also da ist Real Madrid schon ganz gut drauf. Natürlich muss dann vorne auch mal einer mehr Tore machen. Benzema steht bei 16 Saisontreffern, das ist super, aber danach kommt doch irgendwie lange nichts. Das ist dann nicht so wie in Barcelona oder wie in Getafe, da kommt dann wirklich erst Rodrigo mit 6 und Ramos mit 5. Da fehlt noch so ein bisschen, dass da auch Chancenverwertung, Effektivität ein bisschen ausgebaut ist. Und deswegen, Alex, würde ich gleich das Thema Cliffhanger vom letzten Mal angehen. Wir wurden nach einer Combined XI, nach einer, wie sagt man auf Deutsch, zu verwurstelten Startelf?
Gemeinsame Startelf. Ja, keine Ahnung, kombinierte Startelf.
Kombinierte Startelf, das
nimm doch einfach die Übersetzung.
So. Und da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, in meiner kombinierten Startelf, wenn ich das mir so angucke, dann sehe ich ein 6-5 Verhältnis für Real Madrid.
Um Gottes Willen.
Ja, komm, das, lass hören. Das erkläre ich dir auch.
Ja, lass hören.
Komm. Torhüter, ja. Marc-André Ter Stegen ist da doch mit Oblak einfach die Weltspitze, jawohl, aktuell.
Guter Mann.
Aber
guter
dann Mann. Eben, ich hatte es eben schon mal kurz angeteasert, 12 Saison-Gegentore in La Liga, die einen, 20 die anderen schon. Carvajal, Varane und Ramos sind da für mich gesetzt. Piqué zeigt sich oft zu schläfrig.
Ich schreibe mit Carvajal,
Varane, Ramos.
Du nimmst also 3 der 4 und dann quasi Alba den Linken.
Genau,
ne?
Alba, weil da Real aktuell viele Probleme hat. Marcelo verletzt auch nicht so überrangt, wenn die sowieso. Ja. Aber Piqué habe ich zu oft schläfrig gesehen im Zweikampfverhalten. Mayoral konnte da schießen. Longley ist jetzt auch nicht für mich unter den Weltklasse-Innenverteidigern einzustufen. Und dann rechts ist ja immer bei Barca auch so ein Wechsel. Mal der.
Ja, verstehe ich schon.
Und Carvajal hat in den letzten Wochen, er ist so der nächste Spieler, den Zidane wieder ein bisschen in Form gebracht hat, nachher schon Casemiro, Kroos, Benzema, wo er alle wieder erreicht hat, Isco auch ein bisschen wieder auferstanden von den Toten und Carvajal jetzt auch mal wieder ein Tor gemacht, spielentscheidendes, das 2-1 bei Alaves, glaube ich, und einfach wieder sicher, nicht immer nur mit dem Kopf durch die Wand, sondern er ist wieder da. Damit gehst du soweit d'accord?
Schwierig.
Oh, kannst du gleich, ich fahre nochmal vor, dann kannst du danach.
Ja, machen wir weiter.
Mittelfeld, da hat man...
Warte. Ja. Spielst du eigentlich...
Ich spiele 4-3-3, oder?
4-3-3, okay.
Gut. Mittelfeld, da hat man eben wieder zwei Madrilenen, die aktuell vielleicht die beste Saison im weißen Trikot haben, deswegen müssen Toni Kroos und ein Casemiro da gesetzt sein. Casemiro ist in La Liga der Mann mit den meisten Tacklings pro Spiel und den meisten Interceptions, also da steht er vor allen anderen Innenverteidigern und defensiven Mittelfeldspielern. Da kann ein Alex Trücker jetzt schon mal nicht viel gegen sagen. Und auch Toni Kroos spielt eine unglaubliche Saison, nicht nur was Torbeteiligung angeht, sondern weil er wirklich auch Modric' Rolle als Chef, als Dirigent mehr und mehr eingenommen hat. Er steht auch selbst schon bei 3 Toren und 4 Assists, was schon für einen Toni Kroos ziemlich gut ist. Traut sich immer mehr zu, kriegt mehr Verantwortung, darf Freistöße selbst aufs Tor setzen. Also es läuft bei ihm echt. Er hat auch mit die meisten Keypässe in der Liga. Er hat die meisten Zweikämpfe im letzten Drittling. Ist er da unter den Top 5 mit dabei. Also er ist lebenswichtig für Real Madrid. Er sagt, wie es wo, wann lang geht, seine langen Bälle. Hat er auch Topwerte in La Liga. Die hatte ich alle mal rausgesucht. Und dann ist noch ein Platz frei. Und da sehe ich noch nicht einen Frenkie de Jong. dabei, sondern der eigentlich schon abgegeben werden sollte und jetzt auch so eine kleine Renaissance wieder erlebt oder wer, was auch immer. Ivan Rakitic. Finde ich da, weil ich Busquets für mich auch nicht so präsent ist die Saison. Die
überraschendste Personalie von allen.
Ja, zumindest so jetzt aus den letzten Wochen hat mir einfach Rakitic ganz gut gefallen.
Weil Moment, das also du nimmst lieber Rakitic als Modric?
Ja, das schon.
Und lieber als De Jong?
Ja.
Und lieber als Busquets?
Ja, also einerseits wollte ich auch mal fair sein und einen Katalanen mit reinwerfen und an Casemiro und Groß führt kein Weg vorbei.
Also so eine Mitleidswahl oder was ist das?
Aber Rakitic ist für mich da ein bisschen eins noch drüber über De Jong, der natürlich auch eine gute Saison hat, aber für mich noch nicht so prägend für das Spiel ist. Irgendwie gefällt mir da Rakitic mehr. Egal, kannst du gleich nochmal drauf eingehen. Und dann vorne, da ist es dann eher 2-1. Karim Benzema natürlich gesetzt und daneben Messi und Suarez. Die Messi natürlich eine unglaubliche Saison, aber Suarez jetzt auch schon mit 9 La Liga-Toren, der drittbeste in La Liga hinter Messi und Benzema. In der Champions League klappt das nicht so, aber vor allem gegen Real Madrid eben packt er mal einen Hattrick raus oder feuert aus allen
Toren. Mit Benzema auf dem Flügel, nominell quasi.
Das ist ja dann, die können sich schon abwechseln. Aber das ist dann mein 6-5-Verhältnis für eine kombinierte Startelf. Der beiden. Jetzt darfst du.
Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht.
Ja. Ich dachte, jetzt geht's. Skandal, Fake News.
Soll ich mit Rakitic anfangen?
Bitte.
In meinem Mittelfeld wäre das von allen Namen der letzte, den ich nehme.
Boah.
Also ich würde, ohne Witz, ich würde ihm jeden Barca-Spieler bevorzugen, also von den Startern, jetzt nicht jeden im Kader, sondern von De Jong und Busquets und Rakitic nehme ich eben De Jong und Busquets lieber. Und ich nehme auch lieber Groß und ich nehme auch lieber Modric und ich nehme auch lieber Casemiro als Rakitic. Also von den 6 Spielern zur Auswahl ist Rakitic bei mir auf Platz 6.
Sogar ein Modric,
im Mittelfeld. Ja. So viel nur dazu. Deswegen, ich wollte damit anfangen, weil mich diese Personalie tatsächlich überrascht. Mittelfeld finde ich auch super schwer, aber ich fange mal hinten an. Der Stegen ist klar, also für mich auch mit dem Block der Beste der Welt und dementsprechend auch klar besser als Courtois. Links hinten nehme ich auch Alba, vor allem weil Marcelo verletzt ist und seit 2 Jahren für mich nicht mehr dieses Weltklasse-Niveau hat, aus welchen Gründen auch immer. Innenverteidigung ist tatsächlich schwer. Piqué ist, wenn er motiviert ist, wenn er fokussiert ist, Weltklasse und der fast perfekte Innenverteidiger. Er ist einfach nur ein bisschen langsam, aber dafür kann er nichts bei der Körpergröße. Ansonsten Spiel Auslösung, Erfahrung, alles da, was ich mir wünsche. Die Frage ist, wie motiviert ist er? So, wenn es also morgen gegen Osasuna oder Huelva geht, dann kann ich verstehen, dass du Varane und Ramos bevorzugst, aber es wird ein Klassiker sein, da ist keiner motivierter als Piqué. Okay, vielleicht Ramos noch. Aber aufgrund dessen, dass es, wie gesagt, morgen ein Klassiko ist, übermorgen besser gesagt, oder Mittwoch, je nachdem, Mittwoch, wann das Ding angehört wird und ausgestrahlt wird. Also, deswegen nehme ich Piqué. Varane und Ramos ist dann die zweite Frage, denn die Langley überzeugt mich auch nicht immer ganz. Ich glaube, der hat nicht ganz das Niveau. Also nochmal, man spricht auch von einem Klassiko nochmal und da ist es einfach... Der Stellenwert des Spielers auch irgendwo wichtig, für mich zumindest, und die Erfahrung in diesen Spielen. Und ich denke dann nämlich tatsächlich, dass unser geliebtes Nationalmannschaftsduo Piqué Ramos als Innenverteidigung.
Okay.
Rechts hinten tendiere ich auch zu Carvajal. Formmäßig bin ich mir unsicher, wie seine Form ist.
Ach doch, das ist wieder
deiner Meinung
nach oben zeigen.
Ich bin generell nicht der größte Fan von Sergio Roberto als Rechtsverteidiger, weil er nach hinten so krasse Schwächen hat. Jetzt in letzter Zeit ist er wirklich gut in Form, also jetzt seit, keine Ahnung, 3 Wochen plus minus. Aber overall, glaube ich, all around der bessere Spieler ist Carvajal. Dementsprechend würde ich da eher Carvajal nehmen. Also steht es aktuell 3-2, ne? Viererkette 2-2, Torwart der Stegen. Mittelfeld schwierig, muss ich echt sagen. Sechser nehme ich Busquets, obwohl Casemiro klasse ist für das, was ihr braucht, für die Mannschaft, die ich haben möchte, für den Fußball, den meine Mannschaft spielen will, ist mir Busquets lieber, durch seine Ballsicherheit, seine Spielintelligenz etc. etc. Aber wirklich krass, ich tendiere auch dazu mit Doppel-6, dann nehme ich vielleicht Casemiro, weiß ich noch nicht. Ja, habe ich noch zwei Plätze? Muss ich
Kannst du mir vom Busquets?
Nee. Ich wollte gerade sagen, wenn ich eine Doppelsechs nehme, aber wir wollen ja lieber zwei zentrale Mittelfeldspieler. Ja. Wir mauern ja nicht, ne?
Ja.
So, und dann nehme ich eben Modric auf im rechten zentralen Mittelfeld. Und dann nehme ich De Jong oder Groß. Wie gesagt, Rakitic für mich außen vor. De Jong oder Groß, das ist echt schwierig. Lass ihn mal offen. Mhm. Oder?
Na gut, dann.
Die Sache, ich erkläre es mal so. De Jong ist ein super Spieler, aber bei Barca noch nicht zu hundertprozentig angekommen im Sinne von seiner Rolle, im Sinne vom Zusammenspiel,
von
Impact auf die Mannschaft, was aber kein Vorwurf ist, sondern das ist ja normal. Er kommt aus der Eredivisie, ist 21 Jahre alt.
22.
Die Mannschaft hat vor allem zu Beginn der Saison massig Probleme gehabt. Dementsprechend tendiere ich aktuell eher zu Groß, muss ich echt sagen. Auch wenn ich liebend gern De Jong nehmen würde, aber ja, Groß ist halt seit Jahren stabil auf dieser Position. Dementsprechend glaube ich, nehme ich da Groß. Ja, rechts Messi ist klar. Und vorne ist tatsächlich schwierig, weil Benzema musst du ja nehmen aufgrund seiner aktuellen Form. Also das ist, ich habe es neulich getweetet mit Robert Lewandowski, wahrscheinlich der beste Stürmer der Welt aktuell. Also den muss ich nehmen. Aber Suarez in einem Klassiko, du weißt es vom letzten Jahr, der beißt halt auch wie kaum ein Zweiter. Ne? So,
und Griezmann,
der beißt zu im Sinne von Tore, im Sinne von Bissigkeit, im Sinne von Ehrgeiz. Dementsprechend nehme ich auch diese Kernsche, Doppelspitze, Suarez, Benzema oder soll ich doch Griezi?
Ja, da wird es jetzt langsam eng.
Oder nehmen
jetzt schon vier Mittelfeldspieler, dann hast du noch
oder
zwei
nehmen wir, ich frage an dich, können wir Hazard nehmen, wenn er verletzt ist? Oder quasi durch die Verletzung ist er außen vor? Oder, blenden wir Verletzungen außen vor?
Die blenden wir aus, ja.
Blenden wir aus.
Ja.
Ja.
Gut. Also du hattest ja vier Mittelfeldspieler, deswegen gehen auch nur noch zwei Offensive.
Nee.
Hey, du hattest doch Busquets und Casemiro.
Ja, ich spiele ja nicht mit Doppelsechs. Casemiro Bench. Ja? Der wird eingewechselt in der 75. wenn ich ein 1-0 über die Zeit bringen muss. Aber mehr auch nicht.
Okay. Und dann vorne Messi, Benzema und...
Messi, Benzema und Suarez Mann.
Mhm. Okay. Dann steht es bei mir 6-5 und du hast 5-6. Also du hast auch 6 Barca-Spieler, 5 Real-Spieler.
Ja. Wow. So eng ist das Spiel, ne?
Ja. Passt schon. Ja.
Ich hätte zum Beispiel liebend gern Hazard, aber seine Form ist nicht da und er ist verletzt.
Mhm.
Also quasi, wenn jetzt Juni wäre oder letzten Mai, hätte ich Hazard genommen, weil
natürlich
er hat eine Bombensaison gespielt. Und vom Spielertyp her ist er auch genauso ein Flügelstürmer, wie ich ihn mir wünsche, weißt du ja, ne? Diese typischen Inverted Winger, ne? Mit dem falschen Fuß nach innen ziehen und so, genau das wünsche ich mir für meine Mannschaft auf dem Reißbrett, die wir ja quasi entwerfen gerade. Ja, Griezmann, Probleme, dementsprechend. Ja. Aber?
Sag mal kleines Unentschieden.
Ich 6-5. Ja, Unentschieden. 6-5, genau. 6-5 und 5-6.
Oh,
genau.
Passt so. Na gut, okay.
Ich sag ja.
Ja.
Komplette Augenhöhe.
Ja, genau. Also ist dein.
Tippst du dann wahrscheinlich auch eher. Genau. Ist das jetzt die Überleitung zu
unserem? Ja, versuchen wir es mal. Ich bin mir zwar noch nicht sicher.
Aber. So. Und genau aus den besagten Gründen, seit gefühlt einer halben Stunde, ich hier runter bete, tippe ich tatsächlich auch unentschieden. Ich glaube, das ist dermaßen ausgeglichen dieses Mal, dass ich zum Unentschieden neige. Und jetzt du.
Ach ja, das Gefühl sagt gerade Madrid in besserer Form, schon 2-3 Spiele länger umgeschlagen, mit dem besseren Gefühl jetzt aus dem Mestalla, weil eben Punkt gewonnen und nicht wie Barca 2 verloren. Besseres Gefühl, weil im Camp Nou hat man sich die letzten Jahre oft gut gefühlt und deswegen dieses
Beim 1-5, ja.
Ja, und das Gefühl ist vielleicht zu gut. Deswegen tippe ich mal, weil ich
doch auf 3-0 Barca
daneben liege, tippe ich mal auf ein 2-1 für Barca oder so.
Sehr stark.
Um dann zu sagen, ach, zum Glück habe ich daneben gelegen, die Königlichen haben doch 4-0 gewonnen.
Oder so. Also, wie gesagt, aufgrund der Voraussetzung tippe ich unentschieden. Natürlich, was man nie vergessen sollte, ist, dass Barca nicht nur ein Ass, sondern 17 Ass im Ärmel hat. Und nämlich diese 17 Ass sind halt einfach Lionel Messi. Wenn der seinen Tag erwischt, Genau. Und die erwischt er im Camp Nou 8 von 10 Mal, wenn nicht 9 von 10 Mal, dann weißt du, was los ist. Tatsächlich ist das einfach der Joker, den Barca hat. Dementsprechend, das musst du immer mit einkalkulieren.
35 Meter rund ums eigene Tor, nicht faulen.
Nicht faulen, Herr Casemiro vor allem. Weil gerade er fault Messi ganz gerne, munkelt man. Ne?
Ja. Auch deswegen vielleicht Kettenhund Valverde, der ist vielleicht ein bisschen...
Also ich würde auch sagen, die Quote auf ein Messi-Freistoßtor ist 1,50 oder so. Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass er mal wieder einen reinzwirbelt. Ja. Ich glaube, der wird richtig motiviert sein. Ich sage dir auch, warum. Nicht nur, weil generell Klassiker und so, sondern weil meinem Gefühl nach er bei Real Sociedad sich wirklich fast schon ausgeruht hat. Also der war wirklich mit dem Kopf irgendwie nicht bei der Sache. Ich hatte den Anschein, als würde er sich wirklich die Kräfte schon für den Klassiker aufsparen.
Interessant.
Er ist wirklich unglaublich wenig gerannt, wie immer. Aber diesmal war er noch statischer als sonst, noch fast schon teilnahmslos. Irgendwie, wie gesagt, als wenn er mit dem Kopf schon beim nächsten Spiel wäre. Und dementsprechend könnte ich mir echt vorstellen, dass er noch mehr Bock als sonst hat auf diesen Klassiker.
Da haben sich die Blancos bestimmt auch ein bisschen mehr ausgepowert, so in einer langen Mestalla-Nacht. Ohnehin Barca 29 Stunden mehr Vorbereitung. Deswegen hatten Ramos und Co. gebeten, dass La Liga auch das Spiel, die Generalprobe auch auf den Samstag legt. Aber das wären für La Liga dann zu hohe Einnahmeverluste gewesen, weil das Sonntagabendspiel ist nun mal das Topspiel des Spieltags. Und nachdem sie schon den Kompromiss machen mussten, La Liga wollte ja den Klassiker am 4. Dezember haben, wo nicht viele andere Spiele gewesen wären. Jetzt ist es diesen Mittwoch, wo parallel Pokalspiele sind, die Club-WM in der Bundesliga ist englische Woche. Also man hat nicht diese weltweite komplette Aufmerksamkeit. Man kann es nicht wie geplant. Geplant war ja ursprünglich der 26. Oktober, ein Samstagnachmittag, 13 Uhr, glaube ich, Alex. Da hätte man auch dann den asiatischen Markt besser erreichen können. Das geht jetzt Mittwochabends um 20 Uhr schwieriger. Also hat man dann vielleicht nur,
Bei den Asiaten ist mitten in der Nacht, ne?
Hat man dann vielleicht nur insgesamt auf der Welt 100 Millionen Zuschauer statt die erhofften 150, was weiß ich. Es sind ja extrem hohe Zahlen, in denen man sich da bei einem Klassiker bewegt, weil es immer noch das Topspiel ist. Und dieses Topspiel ist auch weiter noch, es gibt in den letzten Tagen immer wieder Meldungen, das Spiel stehe auf der Kippe, es gibt weiter Sicherheitsbedenken, es sind Proteste angekündigt. Das ist mal nichts, was ich jetzt selbst bestätigen kann oder wo ich wirklich sagen kann, ja, es wird wirklich bedrohlich, dass es Proteste wieder geben würde. Vor dem Stadion war klar, dass wahrscheinlich auch im Stadion irgendwie wieder ein komisches Banner aufgehangen wird, obwohl das verboten ist von La Liga aus, wird wohl nicht zu vermeiden gewesen. Es gibt auch das Gerücht, dass Real und Barca die Spieler zumindest im gleichen Bus zum Stadion fahren soll, wenn noch nicht gleichzeitig aber den gleichen Bus nehmen sollen, damit dieser Bus von Real Madrid nicht das Objekt von Angriffen wird, damit man einfach nicht mit Steinen werfen kann. Es ist ein hohes Sicherheitsfaktor, wie immer, wie bei jedem Klassiker, auch im Camp Nou, sind immer Hundertschaften ohne Ende von Polizisten vor Ort, aber jetzt nochmal ganz besonders, weil die Lage ist nach wie vor angespannt in Katalonien und die haben ja jetzt fast nur darauf gewartet, wieder protestieren zu können und vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen was anzuzünden, eine Straßensperre aufzurichten. Aber ich denke, das Spiel wird geplant stattfinden und rund um das Stadion, das ist ja auch nicht mitten in der Innenstadt, wo man da viele enge Gassen hat, sondern ein bisschen weiter außerhalb wird, dass die Polizei schon ganz gut regeln, sodass auch die Spieler sich da aufs Spiel konzentrieren können. Und ich hoffe auch, dass da auch keiner mit irgendwie ein bisschen Angst vielleicht auch um den Anhang hat, der, falls da die Familie mitreisen sollte. Ich hoffe einfach, dass das alles da gut ausgeht und man dann einfach wieder so ein Spiel hat, was man sich erhofft. Einfach das Spiel der beiden größten Vereine der Welt, die sich wirklich oft, die dem Begriff des größten Spiels der Welt oft gerecht wurden in der Vergangenheit. Oder Alex?
Da war jetzt viel drin. Ich muss mich sammeln. Ich wollte tatsächlich sagen, Innenstadt ist es ja schon, aber du meinst tatsächlich,
es ist jetzt nicht an der, wie heißt es?
Downtown Barcelona, ist es nicht, aber Innenstadt ist es ja natürlich schon nur.
Ja, aber
Straßen sind ein bisschen weitläufiger.
Es ist nicht die Shoppingmeile, sondern es gibt
nicht die Shoppingmeile,
Straßen und
ist das
Trainingsgelände da, ein paar grüne Flächen.
Ist.
Also da ist schon Platz.
Ja, tatsächlich gibt's eine Versammlung in der Nähe des Camp Nou von Tsunami Demokratik, dieser, weiß nicht, ob man sie katalanische Protestvereinigung nennen kann oder wie auch immer, ich will mich da nicht politisch in die Nesseln setzen. Das ist nicht so meins, aber da ist tatsächlich was geplant am Mittwoch quasi in der Nähe, womit man rechnen kann. sind tatsächlich tausende Senyeras. Ich denke, das kann man schon vorhersagen, dass da ganz viele katalanische Fahnen im Stadion zu sehen sein werden. Sind sie ja eh schon immer. Mhm. Aber ich denke, diesmal werden es noch mehr als sonst sein. Wahrscheinlich auch einige Banner mit politischen Sprüchen. Das kann man schon erwarten. Ein Pfeifkonzert für Madrid kann man auch erwarten.
Natürlich, wie immer.
Noch lauter als sonst wahrscheinlich, weil sie eben die zentrale Regierung in dem Fall sogar verkörpern, ne? Oder das zentralistische Spanien verkörpern. Also es wird laut sein, es wird ungemütlich sein für Madrid. Ich denke das schon, aber Ausschreitungen gibt es ja in Spanien nicht so im Sinne von, wie man das in, weiß ich nicht, Deutschland oder Italien kennt, das mit Pyros oder mit Schlägereien zwischen Polizist und Fans gibt es ja nicht, weil ja bis auf ein paar Johnnies sind ja nie Auswärtsfans im Stadion und auch die sind im dritten Oberrang hinter Plexiglas. Also die 50 mitgereisten Madrilenen da, die werden auch nichts machen und die Barca-Fans werden auch außer Fahnen und Pfiffen nichts machen.
Ich war auch schon mal im Klassiko-Gästeblock dabei und dann wird man auch erst eine Stunde nach Abpfiff raus eskortiert wirklich. Man kann sich da nicht irgendwie frei bewegen und dann einfach wo abbiegen. Also das ist schon so abgeriegelt, dass man da gar nicht in Kontakt kommt mit den anderen. Mit den anderen Fans. Man muss halt aufpassen, das hatte ich schon mal im Realtrikot dann zum Stadion gegangen, dann wird man mal bespuckt, einer reißt an einem, irgendwie, das war nicht ganz so cool.
Echt, deswegen, ist das so?
Ja, das war dann 2016, der erste Klassiko vom Zidane, 2-1-Sieg. Da sage ich aber nicht, dass es das in Madrid nicht gäbe, also das ist jetzt völlig schuldfrei.
Also ich habe schon mitten im Camp Nou bei einem Klassiko einen im Cristiano Ronaldo-Trikot inmitten von Barca-Fans nach dem Spiel das Stadion verlassen sehen. Der war also nicht im Auswärtsblock, sondern du kannst ja heute zum Beispiel noch auf der Website bei Barca die Tickets kaufen, ganz normal. Die sind im freien Vorverkauf noch erhältlich, auch wegen den Preisen und wegen der Anschlusszeit. Über die Preise könnten wir übrigens auch sprechen, wenn du möchtest.
Hau raus.
Das billigste Ticket kostet 180 Euro. Das günstigste Ticket im dritten Oberrang, die Feldstecher-Lounge. Ja?
Ich dachte 165.
Nee, 180 Scheiße. Billigstes Trikot. Ticket. Wobei Trikots kosten ja genauso. Ja. Aber nee, Spaß beiseite. Habe ich 180 gesagt? 169 war das billigste. So, im dritten Oberrang. Okay. Ich habe es nochmal aufgerufen. 169 das billigste. Der nächste Schritt ist dann 189.
Und so gerade ganz unten
am Spielfeld. Auch das ist im dritten. Und dann geht es halt bei zwischen 200 und 300 weiter für die normalen.
Normale. Also keine normalen VIP mit Champagner Bartomeu, also massiert dir die Füße, sondern.
Ja. Genau. Boah. Also wirklich krass. Und auch deswegen gibt es heute noch massig Tickets auf der
Gästeblock kostet 135 Euro und das ist ein ziemlicher Scheiß-Gästeblock, weil man hat so reflektierende Scheiben vor sich, ein paar Pfosten, also eingeschränkte Sicht, der Wind zieht durch, wenn es regnet, es gibt kein Dach da oben, also das ist ziemlich schlecht, hat mir gar nicht gefallen da.
Nee, aber ich wollte darauf hinaus, dass du kannst dir ganz normal als Madrid-Fan auch überall ein Ticket kaufen, kein Problem, gibt es auch immer wieder.
Was die letzten Jahre nicht so war, die Nachfrage ist bestimmt auch ein bisschen abgeebbt und eben auch die Preise gestiegen, deswegen.
Die Preise sind einfach, also das ist unbezahlbar. Das ist eine Frechheit, das ist echt ein Skandal für ein Spiel. Also da gehst du mit deinem 7-, 6-, 5-jährigen Sohn und zahlst da, der zahlt ja genauso seine 180 oder was auch immer das sind. Das ist ja krass, also verrückt, absolut verrückt. Wobei, man muss sagen, bei Barca, das muss man noch dazu erwähnen, 80% aller Zuschauer haben eine Dauerkarte im Stadion. Also die Auslastung ist 80%. Ich glaube 80.000 sogar, was ja ziemlich genau 80% sind, weil das Stadion ja fast 100.000 hat. Dementsprechend sind das quasi Dauerkarten, die nicht genutzt werden und die dann zurückgehen sehr oft, weil eben 80.000 Leute haben eben eine Dauerkarte und die zahlen dann tatsächlich normale deutsche Preise. Also ein Dauerkartenpreis Saisonticket ist genauso wie beim 1. FC Nürnberg, bei Werder Bremen etc. Also das sind zwischen 400 und 600 Euro.
Echt nur?
Okay. Das ist eben das Verrückte. Die Dauerkarten sind für uns deutsche normale Preise, wo du sagst, du kommst dann für 25 Euro, 30 Euro im Schnitt pro Spiel ins Stadion. Aber eben, geh mal hier spontan als Tourist, als Nicht-Dauerkarteninhaber zum Klassiko. Da blechst du halt wie verrückt.
Puh, Wahnsinn.
Ja, das ist leider
Autsch, so. Das muss nicht sein, das ist auch nicht schön.
Ja, da sind die Spanier auch leider, und zwar nicht nur Barca, auch alle anderen einfach raffgierig ohne Ende.
Vor allem bei den Topspielen so.
Bei den Topspielen, klar. Also
Realfans auf Mallorca beim Gästeblock haben auch über 110, glaube ich, gezahlt.
Siehst du, ganz genau so. Ich habe auch fürs Mestalla letztes Jahr habe ich geschaut, Tickets, also Valencia-Barca. Da war das günstigste Ticket, glaube ich, auch 99 oder 100 Euro, also auch für Heimfans. Ich habe auch Sevilla-Barca geschaut, auch da war 100 Euro das günstigste. Mhm. Also spanische Preise. Ne?
Haue, haue, ja. Okay, ich hätte noch einen kleinen Fun-Fact zum Abschluss. Der Classico, da wird es zum letzten Mal etwas geben bei den Königlichen, denn die sind in diesem Spiel, wird das letzte Mal sein, dass sich Real Madrid als amtierender Club-Weltmeister bezeichnen darf. Sprich, das letzte Mal laufen sie mit dem Club-WM-Patch auf dem Trikot auf. Das wird dann nach 1078 Tagen und 176 Spielen waren sie durchgängig. So gesehen die offiziell beste Mannschaft der Welt. Aktuell findet parallel die Club-WM statt und dann nach dem Classico ist das Finale in, ach, wo ist es aktuell, Saudi-Arabien oder irgendwo. Wahrscheinlich dann Liverpool macht's und darf sich dann selbst die Krone der Welt aufsetzen. Also ein letztes Mal Barca gegen den Clubweltmeister.
Ja, schön. Ich hab noch einen Muntermacher für dich.
Oh, bitte.
Ja. Kennst du Zinedine Zidans Bilanz gegen Ernesto Valverde?
Nö, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ganz gut ist.
7 Spiele, 5 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage.
5 Siege, boah.
Ja. Zidane gegen Valverde.
Sprich noch Bilbao-Zeiten auch dabei, oder? Nee, geht doch gar nicht.
Zidane geht es nicht.
Zidanes erster Klassiko war ja 2016, wo dann, war da Valverde schon da?
Das sind also nicht die Klassiko, das sind die Trainer generell. Ja. Also auch, wie du schon gesagt hast, auch Bilbao.
Auch Bilbao.
Zeiten sicherlich, denke ich mal, klar.
Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wer 2016 bei euch Trainer war, aber es war doch schon.
Ja, mit Jahreszahlen brauchst du mir nicht kommen, da bin ich nicht so. Die meine Stärke, Zahlen. Nee, aber einfach liest sich krass. Ja. Ne? 7 Spiele, 5 Siege ist sie dann. Vielleicht kann Don Ernesto da ein bisschen seine Bilanz aufpolieren am Mittwoch.
Also da der erste Klassiker von Zidane, wo ich auch dabei war, 2-1-Sieg von Real im April 2016, war noch Luis Enrique der Trainer. Also genau. Gab es dann tatsächlich noch Duelle Valverde mit Bilbao gegen Zidane. Dann sag ich, ja. Kommt das schon eher hin. Aber auch Zidanes Klassiko-Bilanz, denke ich mal, dürfte sich ganz gut lesen, eben dank der Erfolge im Camp Nou, in La Liga,
Bilanz,
in Supercopa.
Kennst du die? Was soll ich sie vorlesen?
Hau raus.
7 Spiele, Zidane gegen Barca. 3 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen.
Okay.
Also sogar die ist positiv. Mhm. Das ist schon echt erstaunlich, ne?
Ja, weil die letzten Jahre ist es nicht nur dieses 1-5 gewesen. Real hat auch öfter mal.
Ja, da war er auch nicht im Amt.
Ja.
Das ist ja genau das. Dem ist er entkommen quasi.
Die Wahrnehmung ist eben immer. Die letzten Klassikos hat doch immer Barca gewonnen. Nee, im Gegenteil. Vielleicht im Bernabéu haben die öfter gejubelt, aber dafür.
Moment.
Hat Madrid auch
die
Moment, hast du alle Statistiken auf einmal.
Ja, die letzten 6 Klassikos hat Barca nicht verloren. Und es waren auch Klassikos, die wichtig waren, nämlich Halbfinale Copa del Rey. Da waren wir beide zugange im Berna. Ja, 3-0, 1-1. Ne, du erinnerst dich?
Ja. Davor haben sie danach, davor verloren. Zweimal Supercopa, einmal Liga.
So, und genau, und ich wollte darauf hinaus, dass die vor den letzten 6 Spielen eben zuletzt Real zweimal gewann, aber eben das nur die Supercopa war. Da kannst du sagen, ist das überhaupt ein Pflichtspiel? Naja. Halbes Pflicht, halbes Freundschaftsspiel vor der Saison. Aber
hallo.
Ja, die beiden hat Real gewonnen und auch danach, also davor in der Zeit quasi, gab es auch auf dem Senkel. Also.
Ach, letzte 9 Male im Camp Nou, 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen, also komplett ausgeglichen.
Sag ich doch, Augenhöhe.
Augenhöhe, Auge um Auge. Mein Auge guckt gerade auf die Zeit hier, schon gleich 1,5 Stunden.
Oh,
volle Folge, 2x11. Entschuldigung.
Ja, okay.
Okay. Puh, so. Hast du noch was vor dem Top-Duell?
Bock habe ich aufs
Top-Duell. Bock hast du echt.
Ja. Bock habe ich auf eine Messi-Show, habe ich Bock. Auf ein spannendes Spiel habe ich Bock.
Mhm.
Und vielleicht wird mein 2-2-Tipp in ein 3-2 durch ein Messi-Golasso umgeändert.
Mein 2-1-Tipp wird ein 4-0 von den Königlichen. Nicht.
Schauen wir mal, was realistischer ist.
Ja. Nein, wir freuen uns auf ein tolles Spiel und dann hören wir uns danach dann wieder. Gucken mal, wer dann als Herbstmeister, auch wenn die Hinrunde noch nicht durch ist, dann in die Winterpause geht. Die ist ja in La Liga nur ganz kurz. Für Real Madrid geht es am 4. Januar danach schon weiter. Am 18. Spieltag dort ist dann ja vor Weihnachten nochmal der Abschluss. Barca empfängt daheim Alaves und Real Madrid empfängt daheim Athletic, den Ligadino aus Bilbao. Also auch nochmal zwei nette Spiele, aber das sind natürlich auch Pflichtaufgaben. Und ja, ich weiß nicht, ob sie punktgleich bleiben, dann immer noch. Das gab es jetzt eben noch nicht, dass sie zu so einem späten Zeitpunkt so punktgleich mit jeweils 35 Punkten in den Clásico gehen. Ein Novum. Und wenn Alex schon meint, alles ist so auf Augenhöhe, dann ja, solltet ihr vielleicht doch eure Scheine auf ein Unentschieden setzen. Aber mal gucken.
Mal gucken.
Danke fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka, der La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Alex Tröker von Barca-Welt, du hast noch einiges zu tun jetzt. Vorbereiten.
Schauen wir mal.
Ich, Nils Kern von Real Total, habe nichts zu tun. Ich habe ja fleißige Redakteure, die immer viel vorlegen. Wir haben natürlich auch schon viele Artikel vorbereitet und es kommen immer noch tolle Geschichten, auch zu Laurie Cunningham und Luis Figo, was es so rund um Clásico immer gibt. Also schaut bei uns auf der Seite vorbei, dann verpasst ihr nichts. Bei Barca Welt natürlich genauso. Pressekonferenzen.
Übrigens bei uns, bei uns gibt es die Tipps der Redakteure, wer die nachlesen will. Mhm. Also nicht meine. Mhm. Meinen habt ihr jetzt gehört, meinen Tipp, sondern die Tipps der anderen Redakteure, das haben wir auf der Webseite stehen unter anderem und natürlich eine Vorschau und einiges mehr auch morgen dann.
Pressekonferenz
wird Dienstag. Genau, die Pressekonferenz wird morgen wie immer gecovert, also auch da klickt rein, um da auf dem Laufenden zu sein.
Muy bien. Danke fürs Einschalten. Ihr folgt uns natürlich bei Apple Podcasts, Google Podcasts. Ja, Alex, ich habe gesehen, es gab wieder ein paar neue Kommentare bei Apple Podcasts. Den werden wir uns dann mal demnächst widmen. Also vielen Dank da schon mal an die zwei, drei, die geschrieben haben. Wenn ihr Fragen habt, einfach gerne auf unsere Twitter-Seite tiki-taka-pod mit jeweils mit Unterstrichen oder einfach bei Barca-Welt oder Real Total in den Kommentarbereich unter dem Artikel. Dann gehen wir darauf gerne ein. So hören wir uns dann nach dem nächsten Spieltag und mal gucken, wer dann wen auslachen kann oder ob ich dann wieder meine Joker-Lache auspacken kann. Schön wär's.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, mach's gut, Herrschaften. Danke fürs Einschalten.
Hasta la próxima.
Ciao. I want to do this
song tonight for all the young people out there. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dear John, I remember when we first met.
Von Pop bis Rock. Von Dance bis Klassik. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca-Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basiert.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen? Oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtlandflucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de.